Es geht weiter mit einem Einfach-mal-Luppen-Spezial. Wir haben es letzte Woche angefangen und wir bleiben natürlich dran. Und heute werden wir mal uns mit dem Thema Trikots auseinandersetzen. Denn die haben auch eine sehr große und schöne Historie. Wir haben mit vielen interessanten Leuten gesprochen. Also, lasst uns anfangen.
Episode 2, das Trikot.
Nicht leicht beheben, über den Dorf, rüber weg.
Einfach mal lucken.
Fußballtrikots, ein Thema, was mich ein Leben lang begleitet, bis heute, aber natürlich auch von Kindesbeinen an. Und natürlich versucht man sich immer wieder an das erste Trikot zurückzuerinnern und das kann ich auch sehr gut. Das war nämlich von Steffen Baumgart, Nummer 27 bei Hansa Rostock. Und da weiß man auch immer noch ganz genau den Sponsor, das war Möbel Höffner. Auch die gibt es ja noch, glaube ich. Und das sind einfach absolute präsente Erinnerungen, weil man weiß, was so ein Fußballtrikot bedeutet, aber auch was einem kleinen Jungen bedeutet. Und wenn ich von Bedeutung spreche, muss ich aber noch mehr von meinem zweiten Trikot sprechen, denn das war von meinem absoluten Vorbild in diesem Alter, nämlich Ulf Kirsten. Und das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich glaube, das erste Mal vor Freude Tränen in den Augen hatte. Als kleines Kind. Und da weiß ich auch noch trotzdem ganz genau, wie die Mutter zu mir kommt und sagt, der Vater hat sich so gefreut, er war so glücklich, dich vor Freude weinen zu sehen. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie auch da so eine gefühlsmäßige Rückmeldung von meinem Vater bekommen habe. So das erste Mal, dass ich so richtig wahrgenommen habe, wie er sich gefreut hat, dass ich glücklich war. Und das ist eine ganz präsente Aussage in meinem Kopf von der Mutter, dass wir am Ende quasi irgendwie alle damit glücklich waren. Und ich habe auch dieses Trikot noch vor Augen. Ich weiß auch noch, wie traurig ich war, als ich da irgendwie rausgewachsen bin. Die Nummer 9, Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, war mein erstes emotionales Trikot. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir über dieses Thema heute noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Und darüber spreche ich natürlich nicht alleine. Auch heute ist Tobi Ahrens wieder mit am Start, sitzt hier einen Meter von mir entfernt. Tobi, ich freue mich, dass du wieder am Start bist.
Grüß dich, Felix. Danke dir. Das war ja richtig schön gerade.
Ja, ne?
Voll.
Hast du Gänsehaut?
Mhm.
Schon. Gut, guck mal, Ziel schon erreicht. Wie sieht's bei dir aus, Trikots? So, was kommt dir da sofort so in den Kopf?
Meine Eltern waren lange Zeit dagegen, dass ich Trikots bekomme. Muss ich sagen, das funktioniert als kleiner Junge nicht so richtig, diese Kommerzkritik bei den Eltern.
Okay.
Mein allererstes Trikot war ein bodenlos gefälschtes Beckham-Trikot, was wir im Südfrankreich-Urlaub gekauft haben.
Wusstest du, dass es gefälscht war oder jetzt
absolut,
im Nachhinein ist?
Absolut. Wenn Adidas Trikot 4 Streifen hat, dann weißt du selbst als 10-Jähriger weißt du, das ist gefälscht.
Okay.
Ja, aber das war mein erstes Trikot und das hat genau diese gleichen Emotionen bei mir hervorgerufen. Ich weiß noch, mein kleiner Bruder bekam ein Zidane-Trikot und der hat später, viele, viele Jahre später, hat er beide Trikots eingerahmt. Einfach aus Prinzip.
Boah, aber ganz ehrlich, also mit Zidane und Beckham kann man mal starten, ne?
Ich finde Steffen Baumgart auch schon ziemlich gut.
Auch geil, ja. Auch jetzt so mit dieser Aktualität jetzt wieder so, dass er, ich meine, dass man ihn jetzt auch persönlich kennt, ne? Und jetzt Trainer bei meinem Ex-Verein ist und so weiter. Daran merkt man irgendwie schon, dass auch so diese Trikots, klar, man merkt es ja heute, aber als kleines Kind, das war ja das Größte, oder? Also das irgendwie, man wollte eigentlich gar nichts anderes.
Voll, du wolltest damit in die Schule gehen, du wolltest damit auf den Bolzplatz gehen, du wolltest damit nachts wieder einschlafen. So eine Beziehung hatte man zu Trikots. Was ich krass finde, ist, wie schnell so Bilder entstehen, wenn wir jetzt darüber sprechen. Ich glaube, das werden wir heute den ganzen Tag machen, wenn du sagst, Steffen Baumgart, Möbel Höffner.
Ja.
Ich könnte schwören, es war dieses dunkelblaue mit dem leichten Rot abgesetzt von Jakko. Kann das sein? Und ich glaube, ich habe sogar dieses Spielerporträtfoto von Steffen Baumgart mit sehr kurzen Haaren vor Augen.
Ja, und immer Kragen hoch. Der hat auch den Kragen hoch gemacht, aber ich glaube, es war nicht Jakko, es war Erima.
Ja, gut, das nehme ich dann zurück.
Aber da bin ich jetzt auch nicht 100% sicher. Ich habe es auch leider nicht mehr, das Trikot. So, dass jetzt, wo wir darüber sprechen, so ist eigentlich schon bitter, dass man das nicht mehr hat. Also auch das Ulf Kirsten-Trikot habe ich auch nicht mehr.
Das ist wirklich bitter.
Ja. Wo ist das eigentlich geblieben? Muss ich mal nachfragen. Nee, aber du sagst es, ne? Man hat einfach sofort Bilder im Kopf, egal wie lange das her ist. Auch die Jugendtrikots damals, wo wir in Greifswald gespielt haben oder dann in Rostock und so weiter. Klar, da gibt es dann auch schon Bilder von, aber das sind so, es war alles. jetzt verglichen mit heute ja auch qualitativ nicht unbedingt hochwertig. Und die waren auch so schwer damals auch, ne? Das ist ja, ja alles irgendwie viel leichter geworden. Da war mal ein Kragen dabei, dann mal nicht. Ich meine, das gibt's heute ja auch. Da hat Toni sich auch schon über drauf aufgeregt über diesen Kragen. Aber man hat sofort irgendwie immer, man verbindet gewisse Stationen und Erfolge und Ereignisse ja einfach mit einem Trikot auch. Und ich muss sagen, ich habe, das habe ich mir im Nachhinein auch nochmal jetzt gedacht, ich habe einfach auch alle Farben durchgespielt. Ne? Ich meine, ich habe Blau und Weiß in Rostock gehabt, dann bin ich nach Bremen gegangen, da gab es halt Grün. Dann von Bremen zur Union, da war halt Rot. Wir hatten zwischendurch auch mal bei Union so ein gelbes Ausweichtrikot und weil mir das halt nicht genug war, bin ich dann nochmal nach Braunschweig gewechselt.
Gab es eigentlich, also ich meine, du als Profi, du warst ja gezwungen, damit zu arbeiten, was dir quasi vorgesetzt wurde. Gab es mal einen Sommer, wo du die Kollektion gesehen hast und gedacht hast, das kann jetzt wirklich nicht euer Ernst sein, dass ich in dem Auswärtstrikot spielen soll?
Naja, gar nicht mal die Kollektion. Es gab sogar einmal, da wurden wir mit, oder ich als Kapitän von Union mit eingebunden. In die, also wie könnte dann theoretisch in der nächsten Saison die Trikots aussehen? Ich glaube, da ging es auch um das Ausweichtrikot. Also Heim und Auswärts stand dann schon fest, aber Ausweich. Und da durfte ich sogar ein bisschen mitdiskutieren. Ich glaube, da ist auch dieses Gelbe draus entstanden, was dann, ich weiß, war das 2017, 2018, 2019, irgendwie so in die Richtung. Und da durfte ich sogar mitreden. Von der Kollektion nicht, aber es gab mal so ein Braunschweig. Ich habe irgendwie nicht so viele gute Erinnerungen an Braunschweig. jedenfalls war das 125-Jahr-Trikot. Mhm. Also, und das war dann wirklich auch angelehnt an die damalige Zeit und das war mit Kragen, das war viel zu groß, es war schwer und ist ja alles schön und gut, so Tradition und nochmal dran zurück, aber das hat halt wirklich beim Spielen gestört und wir hatten ein Zweitliga-Pflichtspiel und du hattest da ein Trikot an, das dich einfach total unwohl hat fühlen lassen und das sah auch nicht gut aus.
Das ist natürlich perfekt, dass wir hier mit der Folge starten und heute ganz viel über Nostalgie und Tradition sprechen wollen und du direkt so, das bringt's einfach nicht.
Nee, ja, es ist ja auch schön, wie gesagt, so hätte man das dann irgendwie, nee, sah nicht schön aus. Ich kann jetzt gerade da nichts Schönes dran finden, aber es lag dann auch an dem Trikot an sich, da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten, das besser zu gestalten. Nee, aber man muss ja schon sagen, dass dieses Trikot ja heutzutage, zu der Erkenntnis kommen wir auch noch, wirklich ja nicht nur Trikot auf dem Fußballplatz ist, sondern du siehst ja in der Stadt überall Leute einfach auch als Alltagskleidung mit Trikot rumlaufen, ne?
Total. Ich habe jetzt in Erinnerung, letzter Sommer, das pinke Deutschland-Trikot, was wirklich so, das war schon fast mehr Fashion, Piece und Statement als alles andere. Also ja. Die Leute haben das irgendwie geliebt und haben es geliebt, das irgendwie in der Freizeit zu tragen. Ja. Bist du jemand, der Trikots trägt in der Freizeit?
Nee, vielleicht ist es auch so dieses, ich habe es eh ein Leben lang getragen, weil ich irgendwie jedes Wochenende dann im Spieltrikot an hatte.
Welcher Handwerker läuft mit einem Blaumann in der Freizeit rum? Ne?
So, und ich steige auch mal relativ spät in Trends ein, vielleicht kommt das noch. Aber bin ich jetzt eher nicht, muss ich sagen. Wobei ich das schon verstehe, auch wir haben es ja gesagt, diese Bedeutung. Wenn ich jetzt nochmal dieses Leverkusen-Trikot von Ulf Kirsten da liegen hätte, aber in meiner Größe natürlich, könnte schon sein, dass ich das anziehen würde, aber ich ziehe jetzt halt kein Trikot an, was ich selber getragen habe oder so. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch.
Ganz zum Ende der Folge wirst du verraten, wie viel Geld du theoretisch auf den Tisch legen würdest für ein originales Griffkisten Bayer Leverkusen-Trikot.
Ja, das müsste man sich auch nochmal überlegen.
Wie ist denn eigentlich bei dir? Hättest du Möglichkeiten, jeden Tag ein anderes Trikot anzuziehen, weil deine Sammlung noch so riesengroß ist? Wie viel hast du gesammelt?
Ich kann dir wirklich keine Zahlen nennen, aber ich habe schon einige. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, aus jeder Saison, jeder Profisaison der Mannschaft, wo ich gespielt habe, ein Trikot von mir habe ich immer eingesteckt und mitgenommen als Erinnerung. Also das ist auch, sind auch so Sachen, glaube ich, die man irgendwann dann in 10, 20 Jahren einfach nochmal auspackt. Jetzt liegen sie halt einfach erstmal. Die habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich auch einige getauscht, muss man auch sagen.
Hast du ein Highlight?
Also auch schwer. Oft habe ich natürlich mit Leuten getauscht, mit denen ich dann irgendwo mal vorher zusammengespielt habe. Ob es ein Naldo war, wo wir dann mit Bremen gegen Wolfsburg gespielt haben, wo er bei Wolfsburg war. Ob es mit Sokratis ist, wo wir mit Union gegen Dortmund gespielt haben. Ich weiß noch, dass Toni mir von der WM 2010 ein Trikot von Wayne Rooney mitgebracht hat. Mhm. England. Wann war das? Haben die Viertelfinale gegen England gespielt? Achtelfinale, eins von beiden. Weil ich ja riesen Wayne Rooney Fan war. Zu dem Zeitpunkt auch und vorher schon so auch aus der Jugend. Habe ich schon oft genug erzählt. Aber das ist auch sehr wertvoll, dieses Trikot. Das habe ich auf jeden Fall noch. Von der WM 2010 hat er mir mitgebracht. Hat er mir zu Weihnachten geschenkt.
Dann. Der hatte aber auch dann wirklich einen Zugriff, ne?
Ja, in diesem Jahr. Das war mal ein gelungenes Weihnachtsgeschenk von ihm. Das ist dann schon sehr wertvoll, aber Ich müsste das nochmal durchgehen, alles. Ich habe sie auch nicht bei mir zu Hause. Wir erfahren später noch, wo ich sie habe.
Haben du und Toni denn als Kinder viel gesammelt? Also war euer Kleiderschrank voll oder wie war das bei euch zu Hause?
Es war dann wirklich so, dass es ein Mann-Geburtstagsgeschenk war. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir da früher so die Möglichkeiten zu hatten, ob es jetzt finanziell war oder auch einfach den Zugriff, glaube ich, darauf hatten. Aber es war dann schon immer ein Highlight, Geburtstag oder Weihnachten Trikot zu haben. Toni war ja Werder-Fan, hat dann irgendwie da sein Mario-Basler-Trikot und sowas alles bekommen. Und das war Ausnahme. Es war Ausnahme, da so ein Trikot zu haben, aber es war halt dann ja umso schöner und umso wertvoller, da was zu haben.
Du hast ja vor gar nicht so langer Zeit nochmal ein Foto von euch beiden aus der Kindheit gepostet, wo ihr beide so ein Hansa Rostock-Trikot anhattet. Das war aus eurer aktiven Zeit, als ihr das allererste Mal Rostock-Trikots tragen durftet. Wie war das?
Ja, in der Jugend, das war auch so komplett blau, ohne Sponsor. Irgendwie Jacko war das, glaube ich, dann wirklich.
Ja, ja.
dann auch wirklich Jacko. Und ja, also Hansa Rostock war ja mein Verein. Wir haben in Greifswald gespielt, ist ja natürlich die örtliche Nähe, aber ich war halt Riesenfan. Und dann wechselst du dahin in der Jugend, was ja schon besonders genug ist. Und dann ziehst du das erste Mal dieses Trikot an. Und das ist eigentlich auch ein Gefühl, was du gar nicht so richtig beschreiben kannst. So, das ist so bedeutsam, so wertvoll, so besonders. Obwohl es ja eine Jugend ist eigentlich, aber das ist irgendwie, du spielst dann auf einmal ein Trikot deines Herzensvereins. Und dieses Gefühl hat sich halt nochmal gesteigert, als ich wirklich mein erstes Profispiel gemacht habe für Hansa. Und da mir das erste Mal da mein Trikot auch in meinem Spind hang, so, war alles ein bisschen professioneller dann schon. Und dann hast du auch einen Namen drauf, was ja auch besonders war, gab es in der Jugend auch nicht. Und dann hängt das da und du ziehst dir das erste Mal an und hast dann schon so ein bisschen so ein Gefühl von, jetzt hast du es geschafft. So, jetzt hast du dir einen Traum, den du als Kind, ich war 17, gefühlt immer noch ein Kind, aber du hast dir jetzt irgendwie einen Traum erfüllt, indem du dir einfach dieses Trikot anziehst und damit auf den Platz gehst. Und deswegen hat ein Trikot schon eine sehr hohe Bedeutung, weil du es auch sofort vor Augen hast, wenn du, egal wie lange das jetzt her ist. Und wenn man dann auch mal jetzt so drüber spricht, was man ja eigentlich auch nicht mehr macht, dann kriegt man auch wieder Gänsehaut.
Weißt du eigentlich noch, welche Rückennummern du getragen hast in der Jugend?
Ja, da gab es nur eine. Es war die 9. Ja, ich war Stürmer. Ich war Mittelstürmer. Ja, das wissen halt viele nicht, weil ich am Ende nicht mehr so viele Tore gemacht habe in der Profizeit. Aber ich war immer Mittelstürmer. Und da gab es halt nur die Nummer 9. Das war ganz klar.
Ja, Nummern sind ja ein wichtiger Bestandteil des Trikots an sich. Und darüber habe ich mit einem sehr guten Freund, mit einem Arbeitskollegen Lukas gesprochen, der ist zum einen Art Director beim Fußballmagazin Elf Freunde. Aber
sehr gutes Magazin.
Kann man gerne mal, liegt am Kiosk. und ist gleichzeitig aber auch F-Jugendtrainer bei Rot-Weiß Neukölln, hier um die Ecke. Und den habe ich unter anderem gefragt, wie das denn jetzt so ist, so bei den ganz Kleinen, ob die auch noch so auf die Nummern stehen und vor allem, ob die Nummer 10, das war nämlich mein Gefühl, dass das damals die beliebteste Nummer war, ob das immer noch der heiße Scheiß ist oder ob die auf andere Nummern abfahren. Und das, da hören wir jetzt mal rein.
Ich bin gespannt.
Du bist Trainer bei Rot-Weiß Neukölln. Lukas, kannst du mir einmal erklären, welche Bedeutung Trikots für Kinder haben?
Ach, ich glaube, das ist dieses ganz normale Phänomen, sich wie Profis zu fühlen. Alle haben dasselbe Trikot an, alle sehen gleich aus, sind eine Mannschaft. Das macht es schon sehr viel echter sozusagen, sich seinen Idolen sozusagen näher zu fühlen.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass ein besonderer Teil von Trikots die Rückennummern sind. Wie ist das bei euch? Wie groß ist der Hype auf Rückennummern und wie hast du das gemacht, zu bestimmen, wer welche Rückennummer bekommt?
Ja, diese Aufgabe liegt noch vor mir. Die jetzigen Rückennummern hat mein Vorgänger verteilt. Ich mache das erst seit 2 Jahren und bisher passen die Trikots noch. In naher Zukunft werde ich aber auch vor dieser Aufgabe stehen und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich es machen werde. Weil natürlich gibt es beliebte Nummern, das ist jetzt nicht mehr unbedingt die 10, wie es früher war, sondern mittlerweile ist es tatsächlich eher die 7. Ich glaube, wenn ich jetzt den Kids die Wahl lasse, dann wollen 17 Kinder die 7, einer die 11 und einer die 9. Also da muss ich mir noch irgendwas ausdenken.
Woran liegt das, dass sich das so verschoben hat?
Na, ich denke, das ist einfach, das ist Cristiano Ronaldo, ne?
Ja, das lag ja jetzt so ein bisschen auf der Hand, dass es an Cristiano liegt.
Hätte ich nicht nachfragen dürfen.
Naja, aber dieses Phänomen 7 war ja damals wirklich die 10. Ich glaube, wir kennen alle. Und als ich das jetzt so gehört habe, da habe ich mich auch sofort an eine Geschichte zurückerinnert. Das war ja wirklich so, dass Toni und ich auch oft zusammengespielt haben dann, wenn ich dann einen Jahrgang höher gespielt habe. Und da weiß ich noch, gab es mal ein Spiel, wo er nicht spielen sollte. Vielleicht war er ein bisschen angeschlagen oder keine Ahnung was. Und es war ja immer ganz klar geregelt, 1 bis 11 Startformation. So, Verteidiger, Innenverteidiger 4 und 5, rechts die 2 und so weiter. Und dann war es so, dass Toni aber gesagt hat, auch wenn er auf der Bank sitzt, will er die 10 haben. Und Vater war Trainer. Und der Vater wollte ihn die auch geben. Und da war das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen aufgelehnt habe. Und das war, glaube ich, schon nicht, weil ich sie dann haben wollte, weil ich gespielt habe, sondern, und das ist vielleicht so ein Spiegelbild, wie ich dann vielleicht auch als Profi war, dass ich schon auch immer ans Team gedacht habe oder an die Teamhygiene, besser gesagt. Das war aber da vielleicht eher unterbewusst, weil ich fand es nicht in Ordnung, den anderen Spielern gegenüber dann auf einmal diese Tradition zu brechen, nur weil es halt Toni ist, dass er jetzt mit der 10 aber auf der Bank sitzen darf. Sondern da sollte die 10 schon jemand kriegen, der auch auf dem Platz steht von Anfang an. Und ich glaube, ich habe mich durchgesetzt. Er hat irgendwie die 18 gehabt oder so. Und deswegen, das fand ich schon, das kam mir auch so viel in den Kopf. Habe ich mich aufgelehnt gegen den Vater und gegen Toni. Ich habe mich durchgesetzt.
Stark.
Das ist nochmal so ein Erfolgserlebnis im Nachhinein.
aber du hast recht, die Nummer 10, das ist wirklich, also
ich wollte immer die 9 haben, hab's ja gesagt. Ja. So, aber 10 war trotzdem so für viele so das Highlight. Ne?
Ich habe die Tage nochmal einen Satz gefunden von Mesut Özil. Fast philosophisch, fand ich sehr, sehr schön, der gesagt hat, wenn man in die Kabine geht und dann hängt da dein Trikot mit der 10, dann sagst du dir, okay, läuft bei dir. Und ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Oder wie George Hajima sagte, die Nummer 10 arbeitet nicht.
Ja, gut, das haben auch viele beherzigt, das kann man schon sagen. Nee, aber ich erinnere mich trotzdem ganz genau an der Jugend. Das war wirklich, da gab es jetzt nicht hier der und der sucht sich alles aus, sondern der Verteidiger hat die 4 oder die 5, der eine hat die 7, die 8. Das war alles festgelegt und das war auch gut so, glaube ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt natürlich, welche Jugend, E-Jugend hast du gesagt, trainiert? F-Jugend. Dein Kollege oder F-Jugend. Ich weiß jetzt nicht, wie es so Richtung D, C, also was dann U15, U14, U16, die Richtung, ob da dann immer schon Hauen und Stechen ist, wer dann welche Nummer kriegt und sich dann irgendwie beim Trainer beschwert oder sonst was. Da bin ich aktuell nicht so drin. Aber ich weiß halt schon, und daran sieht man auch wieder, dass das schon eine sehr hohe Bedeutung hat.
Übrigens nur der Chronistenpflicht halber, erstes Mal Rückennummern. Weißt du's?
Wann es die gab?
Ja.
Nee, aber dafür bist du ja hier.
1933, schön, dass ich aushelfen kann,
ja.
FA Cup Finale Everton gegen Manchester City. Und das Besondere war, die eine Mannschaft hat die Rückennummern 1 bis 11 getragen und die andere Mannschaft die Rückennummern 12 bis 22.
Ach, damit so ging alles los. Unterscheiden konnte, das?
Ja, genau.
Ja, gut, wieder was gelernt.
Werbung.
Ja, nur sind ja schon mal wieder 3 Wochen vergangen im neuen Jahr und trotzdem, um nochmal kurz zurückzuschauen, was die Weihnachtstage betrifft, habe ich ja selbst ausgerichtet bei mir zu Hause. Das heißt, ich konnte auch selbst bestimmen, was gibt's zu essen und natürlich gab es ordentlich zu futtern über die Tage und da bleiben dann auch Reste übrig, die nascht man dann auch noch weg. Und dann fängt irgendwann das neue Jahr an und da gibt's natürlich immer schöne Vorsätze und da musste ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht so umstellen und ändern, denn meine Air-Up-Flasche und meine Hydration war immer noch on point, denn das habe ich ja schon längst im alten Jahr gestartet. Mit Air-Up trinke ich einfach viel mehr und muss auch nicht mal auf Geschmack verzichten. Für die ganz wenigen, die es noch nicht wissen, ist Air-Up ja eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Duftpots obendrauf setzt mit allen verschiedenen Geschmäckern. Ich bleib dabei, mein Favorit ist Virgin Mojito. Aber du trinkst einfach nur Wasser. Stilles Wasser, natürlich auch mit Kohlensäure möglich, aber du trinkst Wasser, hast aber deinen Geschmack trotzdem in der Nase und gefühlt auch im Mund und musst da gar nicht verzichten. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich viel mehr trinke dadurch. Jetzt ist natürlich auch der Arbeitsalltag wieder losgegangen, das heißt viel unterwegs und dabei ist die Air-Up-Flasche natürlich weiterhin mein treuer Begleiter, absolute Routine geworden. Ist auch ganz einfach, musst einfach nur einstecken und mitnehmen und trinkst weiterhin genug. Hast genug Energie für den Alltag, für den Arbeitsalltag und das macht auch was mit der Haut, muss man auch ganz klar sagen. Viel trinken lohnt sich, sieht man mir auch an, wird mir immer wieder bestätigt. Ja, und ihr habt euch sicherlich auch einiges vorgenommen an Vorsätzen fürs neue Jahr und wenn ihr da nach einer gesunden Gewohnheit sucht, die man langfristig dann auch einfach beibehalten kann, dann seid ihr genau richtig, wenn ihr die AirUp Reset Bundles auf airup.link/EML, ich schätze mal, das ist die Abkürzung für einfach mal Luppen. Das habe ich jetzt hier in diesem Moment rausgefunden. Da geht ihr mal drauf, findet alle restlichen Infos noch in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, sind wir alle gut hydriert.
Werbung Ende.
Aber lass uns mal ein bisschen wegkommen von der schnöden Arithmetik. Lass uns hingehen zu Design und zu all dem, was ein Trikot eigentlich wirklich ausmacht. Und die allererste Frage, die ich an dich hätte, Felix, was macht für dich ein richtig schönes Fußballtrikot aus?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Im Endeffekt ist es ja auch Geschmackssache. Ich glaube, dass es viel dann aber auch mit Tradition zusammenhängt, also dass die für den jeweiligen Verein, wo du spielst, dass die Farben auch entsprechend vertreten sind. Und ich war eher auch immer so ein klassischer Typ. Schon sowas, was schwarz oder weiß fand ich immer geil. Gerade auch mal schwarz, so ein dunkles Trikot. Hatten wir bei Union auch, weiß ich noch, 2016, 2017. Gibt es eigentlich auch eine ganz geile Geschichte zu. War ich gerade auch hinten gewechselt erst. Und es war dann mein zweites oder drittes Spiel für Union. Und es war ja mal gesetzt, dass Union zu Hause in Rot spielt. Und anscheinend hat der Zeugwart aber mein Trikot, warum auch immer, vielleicht weil ich neu war und da noch nicht so eingespielt war, hat er nur in Schwarz da gehabt. Das heißt, wir mussten dann aber auch alle in Schwarz spielen.
Ah, krass.
Sonst hätte ich ja nicht mit meinem Trikot auflaufen können. Und da habe ich auch ein schönes Tor gemacht in dem Spiel, deswegen weiß ich es auch so genau. Und dieses schwarze Trikot, so ein bisschen mit ganz, ganz leichten roten Streifen, das fand ich immer gut. Also so klassisch halt, schwarz, weiß und so finde ich gut. Und sonst kann ich dir jetzt nicht genau sagen, Muster, aber was da alles so, aber relativ clean eigentlich.
Hast du im Kopf so eine kleine Top-3-Liste, All-Time-Trikots, irgendwas, wo du auch sagen würdest, boah, da...
Wo ich drin gespielt habe, oder?
Nee, auch so generell, wo du sagen würdest, da würdest du vielleicht auch doch nochmal so ein Fuffi hinlegen.
Das ist ja auch wieder mega schwer. Ich bin ja eher so, ich brauche immer einen persönlichen Bezug dazu. Wenn es jetzt gut aussah, ich aber keinen Bezug dazu habe, dann ist es auch schwierig. Deswegen, ja, sagen wir mal eins, wirklich 2014 Deutschland. Natürlich verbunden mit dem Erfolg, ganz klar. Dann aus persönlicher Ebene fand ich immer ganz geil, hatten wir bei Werder so ein Weihnachtstrikot, einen Tannenbaum. Kennst du das? Mit dem Tannenbaum-Emblem?
Ja.
Das finde ich mal ganz geil. Das ging auch immer, war auch mal sehr gefragt dann. Durften immer zwei davon behalten und da haben natürlich alle nachgefragt, ob sie das haben können, weil es ja dann auch sehr unique war. Was können wir denn noch nehmen? Jetzt erwischte mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Lass mal, ich weiß nicht welches Jahr, aber ich war ein riesen Manchester United-Fan und so diese Ära, wo halt so ein Cristiano, Rooney, Giggs, Tevez, so Van Nistelrooy und so die Richtung, das war immer...
Das waren diese dunkelroten Trikots
genau.
mit dem schwarzen Streifen am Kragen.
Ja, genau.
Die mit dem Vodafone.
Ja, genau. Und das sieht vielleicht im Nachhinein jetzt auch gar nicht so geil aus, aber es hat halt wieder so eine Bedeutung gehabt, weil ich habe jedes Wochenende wollte ich Man United-Spiele sehen und es war ja wirklich dann, damals war das noch Premiere oder war das schon Sky, waren das ja immer nur ausgewählte Spiele, die hatten. Klar, das Glück war, dass Man U halt so gut war, dass sie es oft gezeigt haben. Aber war dann schon ein scheiß Wochenende, wenn Menü nicht lief und dann verbindet man das auch mit so einem Trikot.
Ich glaube, das kann man jetzt schon festhalten. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie das Trikot wirklich aussieht, sondern was darin passiert ist und welche Momente man damit verbindet.
Auf jeden Fall.
Das ist eine ganz, ganz gute Überleitung, weil wir haben ja noch ein weiteres kleines, feines Interview mit Uli Planer, der bei Puma arbeitet, der sitzt da im Archiv und kennt wirklich jedes Trikot aus dem FF. Und wir hören gleich auch, warum das so schön ist, weil er hat eine seiner ersten Aufträge hat er für Borussia Dortmund erledigt. Und da war ein ganz besonderes Trikot, was, glaube ich, jeder BVB-Fan für immer in Erinnerung behalten wird. Uli, du arbeitest bei Puma im Archiv.
Richtig.
Und sortierst und sammelst und verwahrst dort die schönsten Stücke, die es von Puma wahrscheinlich geben wird. Jetzt sind die Kammern, vermuten wir, sehr gut gesichert. Magst du uns deshalb mal verraten, was da so gelagert ist? Was sind so die wertvollsten, schönsten Dinge, die man dort theoretisch finden könnte?
Also es ist gut gesichert. Ab und an haben wir auch Gäste da. Also es ist offen für Mitarbeiter, gerade Designer, die können sich da inspirieren lassen, vielleicht alte Schuhe neu auflegen. Was haben wir? Viele Schuhe natürlich, viele Fußballschuhe, Lifestyle-Schuhe, Turnschuhe, viele Fußballtrikots und auch andere Rennanzüge. Und Highlights sind hier natürlich signierte Schuhe, Matchworn-Schuhe, Pelé-Schuhe, Maradona-Schuhe, Matthäus-Schuhe. Das sind so die Premium-Stücke im Fußballbereich.
Das ist ja schon ein exklusiver Job dann, so, ne? So Sachen, die halt Leute gerne mal auch vielleicht in den Händen halten und sehen und so weiter. Kommst du da selber nochmal manchmal ins Staunen?
Also, ich sag mal, so ein Pelé-Schuh ist gut. Sieht man aber natürlich öfters. Mich überraschen dann so die Sachen, von denen man nichts wusste oder die man nicht so auf dem Schirm hatte. Der Puma hat ja so viel in so vielen Jahren schon gemacht. Da denken sich dann, oh wow, was ist denn das jetzt hier? Ein Fußballtrikot mit dem Love Parade Logo drauf. Und dann recherchiert man, ah, Puma hat mal die Love Parade gesponsert.
Ja, krass.
Oder wir haben letztes Jahr zwei Schuhe aufgekauft. Einer, der wurde so ein Werbeschuh für Michael Jackson Event in den Ende 80er Jahren. Oder ein Schuh, den wir mit dem Street Artist Banksy gemacht haben. Und du stolperst da so drüber bei deinen Recherchen und denkst dir, oh wow, krass.
Mhm.
Und ja, also es gibt immer was Neues.
Ja. Wenn du sagst, ihr habt die Schuhe aufgekauft, muss man sich das so vorstellen, dass Puma quasi seine eigenen Schuhe zurückkauft, die dann irgendwo wieder aufgetaucht sind.
Richtig, also das Archiv selber gibt es noch nicht so lang. Ein Kollege von mir oder ein langjähriger Mitarbeiter, der Helmut Fischer, hat viel gesammelt, aber nur privat. Und das Archiv in der jetzigen Form gibt es vielleicht seit 5, 6 Jahren. Davor hat sich da niemand so richtig drum gekümmert. Und somit sind da viele von den Sachen nicht aufgehoben worden, verschenkt worden und einfach weg. Und manchmal finden wir eben Dinge, wo wir sagen, Mensch, die wären aber gut fürs Archiv. Und dann kaufen wir die wieder wo auch immer ein.
Ja. Das große Thema ja in dieser Folge, was wir bearbeiten, ist ja das Thema Trikot. Und du selbst warst früher ja auch mal in der Grafikabteilung von Puma tätig. Hast du vielleicht unter anderem das BVB-Trikot mitdesignt, das die Mannschaft dann im Champions-League-Finale 2013 getragen hat?
Ja, das stimmt. Das war mein allererster Designauftrag, als ich angefangen habe, 2010. In der Teamsportabteilung angefangen für Grafiken, für Fußballtrikots und Fanwear und Trainingsbekleidung. Habe da 10 Jahre lang gearbeitet. Und die erste Aufgabe war damals, gestalte mal neue Streifen für Newcastle United.
Okay.
Waren damals bei Puma unter Vertrag. Und dieses Streifendesign wurde dann aber auch für andere Mannschaften, unter anderem den BVB, verwendet. Die haben ja 2 Trikots pro Saison, ein Heimtrikot in Schwarz-Gelb und ein Champions League Trikot oder internationales Trikot oder Cup Trikot, wie man es jetzt nennt, auch in Schwarz-Gelb. Und dann hat man das für dieses Design auch für den BVB verwendet, 2013 oder 12-13.
Und was ist das denn so für ein Gefühl, wenn man die dann in so einem wichtigen Spiel, vor allem, wo ja die ganze Welt gefühlt drauf guckt, wenn man dann die Mannschaft in dem Trikot auflaufen sieht?
Ja, das war natürlich, als ich da angefangen habe, schon eine krasse Nummer. Ich habe mich ja beworben, wusste gar nicht, um was es genau geht. Erst als ich am Schreibtisch saß, habe ich dann gemerkt, ich mache ja Fußballtrikots und ja, die sehen ja auch Leute. Das war am Anfang so gar nicht so.
Ja, und es gibt dann halt auch noch Spiele, da sehen noch mehr Leute, ne?
Und dann sehen das noch mehr Leute, ne? Also jetzt klar, Champions League oder dann später auch die WM-Trikots. Das war ja gerade zu der Anfangszeit, als dann die allerersten Sachen dann rauskamen, bei denen ich mitgeholfen habe, war das schon eine tolle Nummer.
Kannst du uns mal kurz mitnehmen, weil du hast gerade gesagt, dein erster Auftrag war es, Streifen zu zeichnen. Und das stelle ich mir jetzt relativ simpel vor. Also man nimmt einen Stift und zieht den nach unten, dann hat man einen Streifen. Wie genau gehst du da vor? Ich meine, der Job wird ja wahrscheinlich aus ein bisschen mehr bestehen.
Also bei dem Design war es damals so, da gab es von Puma eine allgemeine Grafiksprache im Teamsportbereich. Da wurde viel mit so Klebebändern gearbeitet. Die Spielernamen und Spielernummern hinten drauf hatten auch so ein Design, das so ausschaut wie so Gaffertape, so geklebt wurden, ne? Und da war dann die Überlegung, Mensch, wir könnten ja in diesem Look auch die Streifen gestalten. Und so fing das bei diesem Streifen-Trikot an.
Jetzt hat sich also das Trikotdesign schon auch in den letzten Jahren stark verändert. Wenn wir jetzt mal so einen Zeitraum vielleicht von 10 bis 15 Jahren. Was gab es da so vielleicht für Trends? Ist es dann wirklich nur Grafik oder ist es dann auch viel technisch?
Es gab immer mal wieder, bei Puma, aber auch bei anderen Herstellern, technische Erfindungen, die man eingebaut hat. Die wurden dann aber auch wieder zur Seite gelegt. Also bei Puma gab es mal, ähnlich wie bei anderen Herstellern, so Laserkartons, so Löcher, die auf den Trikots aufgetaucht sind an irgendwelchen Stellen, wo man besonders schwitzt. Oder wir hatten vor ein paar Jahren auch so ein, das hieß Active Print, das war so ein Silikondruck auf der Innenseite, der sollte das Kinesio-Tape ersetzen. Gab es bei anderen Herstellern auch, die dann auf der Rückseite von ihrem Trikot irgendwie so einen Silikondruck oder irgendwie so einen transparenten Druck drauf hatten, um was auch immer besser zu machen beim Trikot, taucht immer wieder mal auf. Wir haben aktuell einen leichten Stoff entwickelt. Mal schauen, wie lange der bleibt. Was hoffentlich länger bleibt, ist Stoffe, die aus recycelten Materialien hergestellt werden. Da haben wir auch immer wieder mal Prototypen gehabt und auch Sachen in Serienreife gehabt. Aktuell auch mit einem Polyester, das aus alten Fußballtrikots hergestellt wird. Also diese Trends gibt's und im Thema Nachhaltigkeit bleibt das hoffentlich auch.
Ja.
In der Grafik selber war, als ich angefangen habe, gab es nicht so viele Grafik-Trikots, wie es sie jetzt gibt. Also gab es oftmals halt nur einfarbige Trikots oder eine kleine platzierte Grafik. Hin und wieder mal ein All-Over-Print, also ein Muster, oder das auf dem ganzen Trikot war. Mhm. Das ist natürlich jetzt anders. Jetzt hat ja jedes, gefühlt jedes Trikot ein All-Over-Muster auf einem Trikot.
Ja, jetzt haben wir eben gesagt, 10 bis 15 Jahre, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Hm? Gibt es eigentlich Trikots, seitdem es Fußball gibt? Oder wann hat das eigentlich alles angefangen, wo das alles herkommt?
Ja, seitdem es Mannschaftswettbewerbe gibt, gibt es natürlich Trikots, sei es im Fußball oder in anderen alten Sportarten, Rugby, Cricket. Und die ersten farbigen Unterscheidungen von zwei Leibchen, also nicht so Trikots wie heute, sondern also nicht Baumwollhemden oder was man da hatte, die gibt es bestimmt schon seit 200 Jahren im Mannschaftssport.
Wenn ich an Puma und Trikots denke, dann muss ich irgendwie immer an Kamerun denken. Da gab es ja damals 2002 diese Nummer, wo man plötzlich ohne Ärmel spielen wollte, hat die FIFA dann, glaube ich, in letzter Sekunde verboten. Kurz darauf gab es dann diesen Einteiler, in den sich die Spieler quasi zwängen mussten. Was war da los? Was hat Puma sich da damals gedacht?
Zwängen wollten. Es gab Feedback von den Spielern, die wollen es so eng wie möglich haben. Also die, wenn man die anschaut, die haben ja so einen schön durchtrainierten Körper.
Arjen Robben-mäßig sozusagen.
Genau. Die wollten auch zeigen, was sie unter dem Trikot hatten. Also die haben tatsächlich die Trikots in der Nummer kleiner bestellt.
Deswegen habe ich das nie gemacht.
Ja, zwei tolle Trikots. Wir haben damals viele extreme Sachen gemacht. Also nicht nur im Fußballbereich, sondern auch im Lifestyle-Bereich. Wir haben damals einen fußballinspirierten Schuh von Jill Sander, der Modedesignerin. Wir haben 4 Jahre bevor das ärmellose Trikot rauskam von Kamerun, mit Rigobert Song, 98, auch schon ein Spieler gehabt, der zum ersten Mal zwei unterschiedliche farbige Pumaschuhe während der WM 98 getragen hat.
Und als drittes noch eine andere Haarfarbe dazu.
Und noch eine andere Haarfarbe. Also ganz verrückte Nummern. Und dann eben das ärmellose, das wurde nicht verboten, es musste angepasst werden. Also man konnte so spielen, aber dann wurden für die WM 2002 mussten diese Turnier-Embleme auf die Ärmel gebracht werden, wie es ja heute auch noch gibt. Und deswegen musste das Trikot damals angepasst werden. Es wurde so ein ganz, ganz dünner schwarzer Stoff angenäht, Ärmelstoff, wo man eben dann das Turnier-Emblem für die WM in Japan, Südkorea anbringen konnte. Ja, und der Einteiler, auch eine tolle Nummer. Also man hat damals einfach geschaut, wo kann man über die Grenzen gehen, wie kann man auffallen. Und so ist der Einteiler entstanden, gab aber auch zwei Gründe dafür. Also zum einen, wie ich gesagt habe, dieses eng anliegende. Es hat natürlich den Gegner erschwert, das so am Trikot zu ziehen. Ja, also man konnte den nicht ergreifen. Und damals gab es ja auch noch die Regel, dass man das Trikot in der Hose tragen, also reinstecken musste. Der Schiedsrichter konnte ja sagen, bitte das Trikot reinstecken für den einheitlichen Look. Und bei diesem Outfit war das natürlich von vornherein schon so gegeben. Alle hatten den gleichen Look, Trikot quasi in der Hose. Das hat die FIFA eigentlich ursprünglich gesehen, das Trikot vorab. Und dann wurde es aber trotzdem verboten. Man hat weitergespielt und daraufhin wurde dann eben auch eine Strafe ausgesprochen oder mehrere Strafen. Es wurden 6 Punkte gestrichen für die WM-Quali 2006, es wurden 200.000 Schweizer Franken Strafe veranlagt. Und dann ist Puma gegen die FIFA vor Gericht gegangen. Und ja, die 200.000 Schweizer Franken mussten trotzdem gezahlt werden, allerdings dann für Fußballschuhe in Kamerun. Hm. Die 6 Punkte gingen zum Glück wieder zurück an den Verband. Und die FIFA musste daraufhin das Regelwerk ändern. Es gibt ja immer so Regelbüchlein, in denen steht, wie, wo, was ein Trikot auszuschauen hat. Und da steht jetzt drin, das stand eben davor nicht drin, davor stand drin, ein Outfit muss aus einem Trikot, einer Hose und ein paar Stutzen bestehen. Da stand aber nichts davon, dass Trikot und Hose getrennt voneinander sein müssen. Und das wurde daraufhin dann geändert. Jetzt steht, Trikot und Hose müssen getrennt voneinander sein.
Ja, da wurde damals noch die Lücke im Gesetz gefunden, sozusagen, die jetzt.
Die sucht man immer, genau. Und es wird natürlich dann immer schwieriger, weil immer mehr Lücken geschlossen werden.
Aber was mich auch, weil es man teilweise auch gesehen hat, ich glaube, das war auch relativ aktuell bei Bayern so, ist das Thema Farben. Ne? Also viele Fans dann ja auch wollen ja dann immer so diese ganz traditionellen Farben. Ne? Wenn jetzt der Rotton vielleicht so ein bisschen abweicht von dem traditionellen, spielt das dann auch eine Rolle im Entstehen von so einem Trikot, dass man auch Klar, Vereinswünsche gehen da natürlich vor, aber auch so Fanwünsche berücksichtigt, dass man sagt, man macht jetzt nicht hier was ganz Außergewöhnliches und macht ganz andere Farben. Oder da geht es ja manchmal nur um einen kleinen anderen Rotton so zum Beispiel. Also spielt das da auch eine Rolle, wenn da auch Fansachen berücksichtigt?
Na, auf jeden Fall. Und idealerweise ja, dass der Input vom Verein der gleiche wie der vom Fan vom Verein.
Ja.
Aber das ist ja ein schwieriges Thema mit den Farbtönen. Bei Borussia Dortmund ist es so, die haben ihre Standardfarben, ihre Standardgelbtöne. Nike hat damals das Neongelb eingeführt und sie waren zu der Zeit sehr erfolgreich mit dem Neongelb. Und jetzt mögen es die Fans, obwohl das nichts mit den traditionellen Farben von damals zu tun hat.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal ein Sondertrikot rausbringen in der Farbe oder auch normal, wir hatten vor ein paar Jahren auch mal ein reguläres Saisontrikot in dem Neongelb, dann finden die Fans das schon gut, weil sie eben damit Meisterschaften und Champions League-Gewinn verbinden.
Ja.
Aber generell ist natürlich gerade beim Heimtrikot darauf zu achten, dass es die Standardfarben sind. Und wenn man eine Akzentfarbe reinbringt, die vielleicht nicht dem Traditionellen entspricht, dann muss man es schon sehr gut erklären können, warum das so ausschaut.
Uli, du hast ja quasi berufsbedingt alle Trikots gesehen, die es überhaupt nur gibt. Du hast sie alle wahrscheinlich einsortiert und archiviert. Was macht für dich ein richtig schönes Fußballtrikot aus? Was muss da gegeben sein?
Da gibt es verschiedene Dinge. Also kurzfristig ist es schön, wenn noch das Marketing dazu passt. Ja, also wenn man ein Trikot präsentiert und das Gesamtpaket dazu passt, keine Ahnung, man hat jetzt ein Jubiläumstrikot von irgendeiner Meisterschaft von vor 50 Jahren und dann halt der Spieler von damals das Trikot auch noch trägt zur Präsentation. Das hilft natürlich schon, dem Trikot eine gewisse Wertigkeit einzubringen. Mir gefallen unerwartete Trikots, an die ich so jetzt nicht gedacht habe, wo ich mir denke, scheiße, geile Idee, wie sind die da drauf gekommen, passt wie die Faust aufs Auge und ist einfach mal was anderes optisch.
Hast du mal ein Beispiel?
Es gab vor 4 Jahren vielleicht, ein Inter-Mailand-Trikot. Da war das ganze komplette Set inspiriert von einer Designagentur aus Mailand, die hieß Memphis. Und das Heimtrikot hatte so einen Zickzackstreifen blau-schwarz. Das Auswärtstrikot war weiß mit so einem Muster, so ein Muster. Und die hat so ein ganz verrücktes Fürth-Trikot auch mit extremen Mustern. Und die kamen alle von dieser Designgruppe aus den 80er Jahren. Und es wurde so gut umgesetzt und wir hatten ja zugleich, oder wir haben ja immer noch AC Mailand, da haben wir gedacht, geile Idee, Mensch, warum haben wir das nicht von AC Mailand gemacht? Und das war so unerwartet, also Zickzackstreifen auf ein Inter Mailand Heimtrikot, wird man so jetzt nicht drauf kommen und sich vielleicht auch nicht trauen, aber man konnte das gut erklären, es sah anders aus und da hat eigentlich alles gepasst. Also ein richtig geiles Ding.
Ich habe es ja gerade mal aufgemacht, habe es mir gerade mal angeschaut, also auch für die Leute, die es ja hören, gerne mal anschauen, dann weiß man auch ganz genau, was du meinst. Also das ist dann schon speziell und ich glaube, das ist ja auch, ne, die Geschichte, die man auch dahinter erzählt. Ne? Also das
super.
Ist was,
super
was ja in Einklang gebracht werden muss und das trifft ja dann auch oft den Geschmack der Leute oder halt dann manchmal auch nicht.
Ja, manchmal. Was hilft, ist ein Erfolg von einem Trikot, ne? Also dieses 2013er Dortmund-Trikot
schaut
okay aus.
Erfolg macht sexy, aber, ne?
Aber es ist halt einfach, die waren im Champions League-Finale, hatten geile Spiele davor gehabt, auf dem Weg zum Finale. Und das lässt das Trikot auch wertvoller erscheinen. Wenn man auch bei eBay schaut, da ist das Trikot halt ein bisschen teurer als die anderen Trikots vom BVB aus den letzten 10 Jahren. Erfolg hilft da ungemein, um ein Trikot langfristig auch schön ausschauen zu lassen.
Ja, und dass man sich auch daran erinnert. Ne? Ich erinnere mich auch so an 2004, Werder Bremen Meistertrikot mit diesen orangen Ärmeln und so weiter. Das verbindet man ja dann einfach auch mit Ereignissen, mit Erfolg und so weiter. Das ist ja schon immer sehr spannend. Vielleicht noch so als letzte Frage von mir, so aus persönlicher Sicht. Ist es ja auch so, ich habe gerade die Fansicht angesprochen, da kommt dann oft sicher auch mal Kritik, unschöne Kritik. Ist es dann ganz schön, dass die dann eher an den Verein geht und nicht an den Designer an sich? Weil da wissen Leute wissen ja meistens nicht, welche genaue Person jetzt hinter diesem Trikot-Design dann steckt.
Kommt drauf an, von wem es kommt. Also eins meiner Highlights, Top 5 in meiner Geschichte bei Puma ist der Kommentar zum 2019 Tritt-Trikot von Manchester City. Mein großer musikalisches Idol Liam Gallagher hat damals gesagt, welcher Designer auch immer dieses Trikot gestaltet hat, soll sofort in den Flieger, war 2020 wahrscheinlich, soll sofort in den Flieger nach Wuhan geschickt werden und dort bleiben.
Ohne Maske.
ohne Maske. das ist natürlich also Traum. Also das Trikot schaut ja, also mir gefällt es, ihm hat es halt nicht gefallen, weil seine eigene Marke so ähnlich ausschaut. Aber das war ein richtig starkes Feedback, gleich einen Screenshot gemacht. Er hat mittlerweile den Tweet auch wieder gelöscht. Ja. Aber ja, sowas kommt schon gut. Und in den vielen Fanforen kann man schon auch lesen, ach, Puma macht wieder Scheiße hier und das ist Scheiße und das ist Scheiße. Kommt vor, das ist bei anderen Herstellern nicht anders und ja, damit muss man leben und das ausblenden können. Am Ende schaut man sich die Verkaufszahlen an. Wenn die gut sind, war es gut. Wenn Erfolg auch noch da ist bei der Mannschaft und das Trikot sich dadurch auch noch verkauft, ist es auch ein gutes Ergebnis. Und ja.
Naja, ist ja dann vielleicht mal so eine Begleiterscheinung, dass man dann auch für den Misserfolg mitverantwortlich gemacht wird, ne? Weil das Trikot halt nicht
ist es.
Gefällt.
Das hat mich schon ein bisschen, ach, schade. Ich habe mitgearbeitet an diesen Trikots, wo vorne kein Wappen zu sehen war, sondern groß der Schriftzug BVB 09.
Du warst das.
Ich war das. Und gute Idee, die nicht gut ankam. Gerade bei Dortmund hat man ja ein Jahr später dann so eine geile Marketingkampagne gemacht, unabhängig von dem Trikot, als man die aktuellen Spiele, ich glaube Schmelzer war dabei, Hummels war dabei, in dem Originaltrikot aus den Anfang 80er Jahre gesteckt hat, wo eben auch dieses BVB 09 zu sehen war in so einem großen Ding. Das haben die für eine Saison gehabt, 82, 83, irgend sowas, 84. Und ich glaube, gerade in Dortmund wäre das vielleicht anders rübergekommen, wenn man die Fotos vielleicht ein bisschen früher gepostet hätte. Aber okay, kann man nichts machen.
Ja, sehr gut, Uli. Vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Vielen Dank für deine Zeit. Und schauen wir vielleicht irgendwann mal bei dir im Archiv vorbei. Ne?
Ihr seid gerne eingeladen. Könnt ihr jederzeit vorbeikommen und dann zeigen wir euch alles.
Sehr cool, vielen Dank. Ja, und das ist ja einfach so das nächste Beispiel, auch was er gerade sagt, ne? Dieses Dortmund-Trikot. Champions League Finale 2013, hast du halt genau vor Augen, wie sie eigentlich besser waren gegen Bayern. Dann diese Aktion, Dante, gelb-rote Karte oder nicht. In dem Fall ja nicht, was ja auch so ein bisschen spielentscheidend war. Aber dann kommen sofort wieder Bilder hoch. Ne? Das Tor von Robben, ich weiß, Toni war verletzt, saß auf der Tribüne. Gündogan macht den Elfmeter. Kloppo verliert wieder ein Finale. Das war ja eins seiner ersten Finals. Im Nachhinein wieder ein Finale. Und das bestätigt das einfach, ne? Du hast direkt wieder Bilder im Kopf, du weißt ganz genau, das verbindest ein Trikot einfach mit Ereignissen, ob sie jetzt erfolgreich waren oder halt auch sehr emotional im negativen Sinne, also das kommt dann immer sofort hoch.
Ja, da gehen gleich so kleine Filmchen ab, sobald man einfach nur an ein Trikot denkt. Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Hey. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Und wir machen es genau andersrum, weil wir haben gesagt, Trikots sind so kleine gespeicherte Momente und wir spielen jetzt die kleinen Momente ab und vielleicht erinnerst du dich, welches Trikot in diesem Moment getragen wurde.
Wow, ich bin gespannt.
Das einfach mal Luppen-Fußball-Trikot-Quiz.
Wir fangen mal mit dem ersten Soundfile an und du kannst ja mal schauen, ob du dich noch erinnerst, welcher Moment das war. Und von dort aus kommen wir vielleicht zum Trikot.
Ja, ich bin gespannt.
Allez Zidane, oui, qui va trouver l'ouverture vers Henri en jeu. Vite pour les défenseurs.
Ja, auf Französisch oder was?
Henri qui va aller provoquer Cannavaro. Henri frappe.
Also ich bin jetzt kein Meister in Französisch. Zidane habe ich verstanden. Und wenn es Henri noch dazu war, dann wird es wahrscheinlich ein Länderspiel gewesen sein. Und Cannavaro habe ich noch gehört, es wird gegen Italien gewesen sein.
Boah. Das war der Torjubel, Trezeguet.
Ja, aber Trezeguet hat kein Tor im WM-Finale 2-6 gemacht. 2000? EM?
Ja. Yeah.
Trezeguet, Golden Goal?
Exakt.
Ja, ne?
Exakt, das war das Golden Goal 2-1, nachdem sie in letzter Minute das 1-1 erzielt hatten.
Okay, jetzt muss ich kurz das Bild vom 2006 aus dem Kopf kriegen, weil da weiß ich, dass sie dann mit dem weißen Frankreich-Trikot Materazzi die Kopfnuss gegeben oder den Kopf gegen die Brust. Das war auf jeden Fall das blaue Frankreich-Trikot, oder?
Ja, auf jeden
Nummer 20, Trezeguet.
Genau das.
Trezeguet.
Es war so ein ganz kleines bisschen anders als dieses wunderschöne Trikot bei der WM 98, wo sie noch diese feinen weißen Streifen hatten.
Ja.
Das bei der EM war nur noch so ein großer roter Streifen.
Okay.
Und ich glaube,
es er hat zwei Dinger gemacht, Trezeguet, in dem Spiel, ne? Kann das sein? Der Doppelpack und dann Goal, also der das Golden Goal. War das Golden Goal?
Das war ein Golden Goal.
Ja, ne? Das war schon sein zweites im Spiel, glaube ich. Kann das sein? Müssen wir nochmal nachlesen, aber.
Und es war dann das Double sozusagen, WM und EM.
Ja, David Trezeguet, geil. Auch lange nicht gedacht an diesen Menschen.
Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
Ja, ich erkenne das Tor. Ich weiß nicht, welches Turnier das war. Auf jeden Fall Dennis Bergkamp, die 10, Holland, orange. War ein geiles Tor. Im Winkel irgendwie aus relativ spitzen Winkel, kann das sein? Aber ich weiß nicht, welches Turnier das war. Müsste ich jetzt raten. War es 98 vielleicht bei der WM?
Ja, 98, Viertelfinale. Ich glaube, 89. Minute kommt diese lange Flanke von Frank de Boer.
Ja.
Und dann nimmt er ihn sensationell an und schweißt ihn in den Winkel.
So ein bisschen ähnlich wie Van Basten damals, ne? Das war irgendwie so ein Ding, Bergkamp, ich erinnere, das war auch, den machst du nur einmal im Leben, so wie er den gemacht hat.
Erinnerst du dich noch an das Trikot, was Bergkamp da getragen hat?
Es muss ja, also klar, es war orange. Das verbindet man ja einfach auch. Also man muss nur die Namen hören. De Boer, Bergkamp, Van Basten, Roy Mackay, Van Nistelrooy, keine Ahnung wen. Und dann hast du sofort orange im Kopf.
Wir hören mal in den nächsten Clip rein.
Müritz. Van Basten.
Van Basten, da ist er doch.
Oh, das Goal! Oh, das Goal!
Ja gut, dann ist es das Van Basten-Tor, den er Volley aus spitzen Winkeln in den Winkel knallt.
Genau, das unmögliche Tor.
Also das war wirklich unmöglich. Noch unmöglicher als dieses Bergkamp-Ding. Ja, Van Basten war ja vor meiner Zeit, muss man sagen. Hört man ja am Ton schon.
Das ist ganz geil, ne? Diese Fanfare, die da zwischendurch auch gerade kam.
Wann war das?
In den 80ern?
80. Ja. Ja, wird ja auch orange gewesen sein, aber ich weiß nicht, hat er die 11 gehabt oder so? Ich hab's nicht im Kopf, aber trotzdem, auch wenn das jetzt, weil ich noch nicht mal geboren war zu der Zeit, kenne ich dieses Tor.
Irre, ne?
Also, und wenn du Van Basten hörst, dann hast du sofort dieses Bild im Kopf.
Die Geschichte von dem Trikot ist wunderschön.
Es wird orange gewesen sein, oder?
Es wird orange gewesen sein, genau. Das hatte so ein Fischgrätenmuster.
Okay.
Und das hast du jetzt bei dem letzten Turnier hier in Deutschland ganz viel gesehen. Da gab es ja auch die ganzen Holland-Fans, die Straßen eingenommen haben. Sehr, sehr viele dieses Trikot getragen. Und die Geschichte dazu ist, dass der Hersteller das Trikot vorgestellt hat und es gab einen riesen Aufschrei in Holland, weil alle gesagt haben, so, ey, mit so einem Trikot, da kannst du nicht zur EM fahren. Erst recht nicht zur EM nach Deutschland, ist ja total blamabel. Und dann sind die aber damit Europameister geworden und seitdem hat dieses Trikot Legendenstatus und gilt als das schönste Fußballtrikot aller Zeiten.
Na klar.
Na sicher.
Ja, Erfolg macht sexy.
Wir hören mal in den nächsten Clip rein.
Seine gute Linie verloren. Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Ja gut, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also wer das nicht weiß, hat den Fußball nie geliebt. ja, ich habe es halt zu meinen Top-Trikots schon gezählt, das ist klar. Ich wusste jetzt ja das Anfang der Ton, wusste ich nicht. Okay, kann jetzt auch das Halbfinale gewesen sein, wo sie ja das Schwarz-Rote anhatten, Schwarz-Rot-Gestreifte. Im Finale hatten sie ja dann aber das Weiße an und ja, das Trikot habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob Toni davon eins irgendwie behalten hat, so muss ich nochmal da stöbern. Aber klar, das, was wir eben gesagt haben, ne? Also, wenn das so erfolgreich ist, dann ist es auch schön.
Komm, wir hören noch in einen Clip rein. Ja. Das ist jetzt, da muss schon viel passieren. Mal gucken, ob du das hinkriegst.
Manchester United and Real Madrid look to write another chapter in the history of the European Cup. A quarterfinal second leg meeting at Old
Trafford. Hast du schon eine
Idee? Also Man United gegen Real Madrid, war das Spiel, wo Ronaldo drei Dinger macht?
Mhm, exakt. Also der echte Ronaldo.
Der brasilianische Ronaldo. Und wo er dann mit Standing Ovations, als er ausgewechselt wird, quasi auswärts verabschiedet wird. Da hatten die, wenn wir jetzt mal auf das Real-Trikot gehen, hatten die, glaube ich, ein dunkles an?
Ja.
Ein schwarzes?
Komplett schwarz.
Nummer 9 Ronaldo. Ja, hab ich vor Augen. Ja, krass, ich habe ein gutes Gedächtnis.
Absolut. War aber auch wirklich ein unfassbares Spiel. Also die beiden Mannschaften, es gibt diese Szene, wo einfach nur einmal die Kamera über die Spieler fährt, so, weißt du, vor die Champions League
angekommen. Ich glaube, da hat Beckham auch bei Real gespielt, ne? Kann das sein?
Beckham war das letzte Jahr, wo er noch bei Manchester United gespielt hat.
Oder das war die Story, wo er dann gewechselt ist, genau. Mhm. Ja, okay, so war das.
Und bei Man United die ganze Class of 92 und bei Real diese ganzen Stars, Ronaldo, Figo, Raul, alle waren
da. Stimmt, und Alain, warum geht der jetzt auch noch dahin?
Ja.
So,
Ich gebe dir noch einen letzten Moment und ich glaube, den wirst du
mögen. Ja, gib mir mal einen, den ich auch wissen kann, bitte.
Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it.
Ah ja. 99, ne? Champions League Finale. Da war ich ehrlich gesagt noch kein Man United Fan.
Ah.
Mit 8 Jahren. Da war man dann schon auch für die deutsche Mannschaft. Und Solskjaer, rotes Trikot mit Kragen, glaube ich, weißer Kragen.
Mhm.
Man verbindet das auch mal so mit Sponsoren, ne? Man weiß ja immer, welche so Brustsponsoren, wenn die so präsent auf der Brust waren, das war, glaube ich, Sharp.
Ja, richtig.
Ein bisschen ein paar schwarze Streifen und so, aber das war wirklich noch kein Moment, wo ich Man United Fan war und auch nicht wurde in dem Moment. War irgendwie, da war man schon noch für die deutsche Mannschaft.
Weißt du noch, welches legendäre Trikot der FC Bayern in dem Moment getragen hat?
Hatten die so ein, das war so ein, so dunkelrote Ärmel und dann so ein hellblau oder so ein bisschen blau, oder? Kann das sein?
Ich glaube, das hatte Oliver Kahn hatte so ein hellblaues Trikot an. Die Bayern hatten so ein silberfarbenes an dem Abend dann.
Oder Silber, aber trotzdem mit so roten Ärmeln oder so? Kann das sein? Vielleicht habe ich auch jetzt ein falsches, aber ja klar, doch so, wer ist da so rumgelaufen? Carsten Janka und so eine Leute, ne?
Mario Basler.
Ja, dann habe ich jetzt Silber mit Hellblau verwechselt. Das verblasst dann ja auch, ne, in den Erinnerungen.
Es verblasst.
Werbung.
Ja, Neujahrsvorsätze und so weiter ist ja alles immer schön und gut, aber wenn man Routinen hat, die man jetzt schon über Jahre anwendet, wie ich es ja mit AG1 tue, dann muss ich mich ja nicht ändern. Dann kann ich es einfach beibehalten. Und wenn ich es dann mal ganz ausnahmsweise nicht tue, nämlich das Erste, was ich am Morgen mache, mir meinen Messlöffel AG1 250 ml Wasser in den Shaker zu machen, schütteln und runter damit. Wenn ich es ausnahmsweise vielleicht mal vergesse, dann habe ich immer noch 2 Kinder zu Hause, die mittlerweile wissen, der Papa macht das jeden Morgen. Und dann weisen die mich darauf hin, dass ich doch vielleicht etwas vergessen hätte. Also, es wird nicht passieren, dass ich ohne AG1 in den Tag starte. Und das tue ich einfach seit Jahren, weil es mir gut tut. Weil ich mich damit gut fühle, weil Haut- und Nägelgesundheit ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe das einfach. Das funktioniert. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ersetzt jetzt irgendwie eine ganze Ernährung, aber es ergänzt sie einfach ungemein gut, um sich gut zu fühlen, um nicht gesund zu werden, sondern gesund zu bleiben. Und das kann ich auch bestätigen. Ich bin wirklich sehr selten krank und ich bin sehr überzeugt davon, dass das zu einem großen Teil auch an AG1 liegt. Und ja, natürlich, AG1 war schon oft Partner hier und trotzdem möchte ich es gerne wiederholen, was es denn einfach genau bedeutet. Thema Energie ist ein Vitamin B-Komplex, Vitamin C, Phosphor, Mangan. Man sagt immer so schön, mit Energie in den Tag zu starten, die dann auch anhält. Nicht so wie mit Kaffee, der nur kurzzeitig wirkt, sondern wirklich langfristig anhält. Das ist bei AG1 gegeben. Es geht auch um Fokus und Stressausgleich. Ne? Auch da wieder der Vitamin B-Komplex, Vitamin C. Und für die mentale Gesundheit und für die mentale Klarheit einfach auch da ist. Und vor allem befinden wir uns ja gerade auch wieder in einer Jahreszeit, wo man anfällig ist für gewisse Krankheiten. Und deswegen ist das Thema Immunstärke auch besonders wichtig. Und auch da ist Vitamin C, Zink, Kupfer, Folat, alles am Start. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Für 2,90 € am Tag bekommt ihr mit AG1 das Original. Ein Supplement, das euch wirklich unterstützt. Und das wird auch schon seit Jahren von meinen Podcast-Kollegen Huberman und Joe Rogan empfohlen. Also da muss wohl was dahinter sein. Und natürlich auch 15 Jahre Forschung mit hochwertigen Inhaltsstoffen in hoher Bioverfügbarkeit und Synergien. Ich denke, das spricht auch für sich. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es aber nochmal. Obwohl es ganz einfach ist. Kaltes Wasser, 250 ml, ein Messlöffel AG1 in den Shaker, schütteln, trinken, fertig. So, und was müsst ihr tun? Auch das ist einfach. Ihr geht auf drinkag1.com/luppen und da erhaltet ihr jetzt das Welcome Kit. Das sind 5 praktische Travel Packs für unterwegs und eine Flasche Vitamin D3 plus K2 im Wert von 69 € gratis. Dazu bei einem Abschluss eines monatlichen Abos. Das ist doch sehr schön. Das kann ich nur empfehlen. Und falls ihr euch noch unsicher seid, da gibt es natürlich kein Risiko, denn mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie seid ihr auf der sicheren Seite. Es gibt keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist auch weiterhin jederzeit möglich.
Werbung Ende.
Felix, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen mitzuraten.
Ja, was erfolgreich macht immer Spaß, hast du ja gesehen, was er noch weiß.
Chris Kramer hat ja ein Foto gepostet, wo er quasi in seiner Hauseinfahrt, die hat er komplett neu gepflastert, nur mit seinen getauschten Trikots. Total beeindruckend. Man konnte nicht alles erkennen, aber da waren ein paar Highlights dabei. Ich habe ein Bastian Schweinsteiger Trikot gesehen, ich habe ein paar Nationalmannschaftstrikots gesehen. War schon richtig beeindruckend.
Ja, vor allem, das war ja nicht seine alleinige Hauseinfahrt, oder? Er war ja auch in der Leute vorbeigegangen, was ist denn hier los? Ich habe das Bild ja auch gesehen und ich habe erstmal überlegt, weil wir haben ja oft genug auch gegeneinander gespielt, ob wir auch mal irgendwann getauscht hatten und habe dann erstmal geguckt, ob vielleicht mein Trikot da irgendwo liegt. Wir haben ja auch in der Jugend zusammen, Jugendnationalmannschaft gespielt, das ist ja mein Jahrgang. Und also wir haben anscheinend nicht getauscht oder er hat es dann weiter verschenkt, keine Ahnung.
Warst du ein Original groß?
Ja, kann ich, dann können wir nicht getauscht haben. Ich habe mir auch dann an einer Situation, wo wir gegeneinander gespielt haben, habe ich ihn immer so weggeflext an der Seitenlinie, wo ich Geld bekommen habe. Aber es war nichts Persönliches. Ja, aus dem Spiel heraus passiert das ja schon mal. Nichtsdestotrotz war das schon ein sehr beeindruckendes Bild. Sehr viele getauschte Trikots, die er da hatte. Ein paar gute Leute auch dabei. Und ja, so viel habe ich auf jeden Fall nicht in meiner Karriere getauscht.
Könntest du deine Hauseinfahrt damit pflastern? Mit deinen Trikots?
Da kommt drauf an, wie groß die Hauseinfahrt ist, ne?
Die ist schon sehr groß.
Ja, die ist schon sehr groß, muss man sagen. Also nee, könnte ich nicht. schwer zu schätzen vielleicht. Komm nicht auf 50, glaube ich, aber so 40. Keine Ahnung, so in der Richtung wird das sein.
Wir haben ja noch mit jemandem gesprochen, der das mit dem Trikot sammeln, mit dem Trikot tauschen, ja, mit dem Trikot ersteigern, man könnte fast sagen, hauptberuflich macht.
Ja, und ich kenne ihn auch persönlich, das ist Marco Michalczyk. Ich habe ihn kennengelernt im Rahmen der Icon League. Da hat er nämlich so als Creative Director so die Intro-Videos gemacht von den Teams, unter anderem auch von meinem Team. Da habe ich ihn schon als sehr kreativ kennengelernt, habe ihn aber auch direkt äußerlich kennengelernt, weil er da auch so ein Retro-Trikot anhatte. Und ich habe ihn dann noch öfter gesehen und er hat immer ein Trikot angehabt. Das heißt, irgendwo muss er da eine Leidenschaft für haben. Und deswegen war er auch so der Erste, an den ich gedacht habe, mit dem man mal sprechen könnte, wenn wir über das Thema Trikot sprechen. Und der ist auch jemand, der auch von Brands wie Adidas gefragt wird, wenn es ums Design geht, weil er da sehr viel Ahnung hat, hat einen eigenen Blog damals auch gehabt, hat sich da sehr viel Knowledge auch angearbeitet, ist sehr kreativ. Ne, wir haben ihn ja hier über die Kamera gesehen und da hing direkt im Hintergrund so eine schöne Retro-Italien-Jacke. Was war das noch? Von wann war die nochmal?
Ich glaube WM 94, ja. Die von Italien. Die wollte er jetzt auch verkaufen, wartet da glaube ich noch auf das Geld. Das dürfte eine gute Stange gewesen sein. Er hat aber auch mehr als eine Trainingsjacke. Er sagte, glaube ich, über 500 Trikots lagern bei ihm im Keller. Er sagte auch selber schon, ist ein bisschen unwürdig für die Sammlung, die er da hat.
Ja, da muss ich sagen, da bewegen wir uns so ein bisschen auf Augenhöhe, weil ich habe meine ganzen Trikots, die ich habe, auf dem Dachboden, aber nicht auf meinem, sondern auf dem Dachboden von der Schwiegermutter.
Und da liegen die auch noch?
Das ist mein letzter Stand. Ne? Ich habe letztes Mal brauchte ich irgendwie mal eins. Und da kam schon so eine spammige Antwort, da wusste ich, oh, da muss ich mal wieder nachschauen. Naja, das ist ein anderes Thema, hier ist Marco. Jetzt mal so Hand aufs Herz, wie ist der Fußball in den letzten Jahren so stylisch geworden?
Ich glaube, von allen Seiten auch getrieben, logischerweise kommen safe aus dem US-Sport, schauen sich viele Fußballer vieles ab, was da drüben abgeht, aber ich glaube, wie gesagt, von allen Seiten, weil A, die Fußballer haben ein größeres Interesse daran, aus diversen Gründen. Dann logischerweise auch die Vereine haben verstanden, dass das ein gutes Vehikel ist und ein gutes Tool, um auch jüngere Leute zu erreichen oder generell mal eine andere Zielgruppe. Und da gibt es sicherlich auch dann die Diskrepanz zwischen den nennen wir jetzt mal die vielleicht eher konservativen Fußballfans, für die das sehr viel Quatsch ist. Und dann vielleicht eher die moderneren oder auch gar jüngeren Fußballfans, die das natürlich super geil finden, wenn es Partnerschaften gibt von Verein X mit Fashion House und Luxushaus Y. Da gibt es ja auch ganz prominente Beispiele. Und von daher, glaube ich, ist das über die Jahre hinweg von beiden Seiten oder von vielen Seiten irgendwie angegangen worden, von Spielern, von Verein. Ja, vielleicht auch von der Nachfrage, die es gibt oder generell vom kulturellen Trend, dass Mode einfach ein Thema ist in einer jungen Zielgruppe. Und deshalb denke ich, ist das eine spannende Entwicklung über die letzten, nennen wir es jetzt mal 3, 4, 5 Jahre. Aber ich glaube, da ist man generell auf einem guten Weg, wenn man das dann jetzt mal als gut sehen möchte, dass der Fußball und alles, was drumherum geht, auch irgendwie ein bisschen cooler nach außen wirkt, was sicherlich der US-Sport, Basketball und American Football vormacht.
Ja, dass du ein großer Fan davon bist, das weiß ich ja. Wir haben uns ja auch im Rahmen der Icon League schon persönlich kennengelernt und jetzt sehen wir uns ja hier gerade auch über den Bildschirm und da war es für mich ja fast schon erwartbar, dass du jetzt auch in einem Trikot da sitzt und ich sehe jetzt Olympique Marseille bei dir. Was ich von dir aber gelesen habe, was ich noch nicht wusste, ist, dass du ja auch leidenschaftlich Schuhe gesammelt hast. Ist das richtig?
Ach krass, ja.
Ja, haben wir es mal schlau gemacht hier.
Natürlich habt ihr das mit dem großen Research-Team dahinter. Nee, das ist richtig und so hat eigentlich auch alles begonnen. Also Fußballschuhe, meine große Passion weiterhin. Beginnend erste Erinnerung irgendwo im Sportladen gewesen und klar gewusst, so was ist das Topmodell, logischerweise auch immer ganz oben, so, aber zu meinem Vater dann im Alter von 12 oder so ist gesagt, so ja, ich will das Topmodell, weil ich auch wusste, so ja, müssen dann irgendwie vielleicht am Ende des Tages die coolsten Schuhe sein, wenn ich damals mit 12, 13, 14 auf dem alten Röhrenfernseher ein Fußballspiel geschaut, dann konnte ich die Spieler tatsächlich auch an den Fußballschuhen erkennen. Das war damals gar nicht so einfach, weil ganz viele eben noch schwarze Schuhe trugen. Ja. Aber dann so die ersten mit den bunten Schuhen, das hat mich fasziniert. Giovanna Elba mit weißen Schuhen, brutal geil. Und das hat mich, glaube ich, dann dazu gebracht, mich sehr dafür zu interessieren, was tragen die ganzen Fußballer. Das war erst Fußballschuhe und klar, dann auch Thema Mode abseits des Platzes wurde immer größer, das Thema. Und ja, das treibt mich auf jeden Fall noch immer an und wechselte dann von Fußballschuhen hin zu Kleidung, Fußballtrikots. Aber nicht nur das, Tracksuits, Trainingsanzüge oder alte WM-Merchandise-T-Shirts. Ich habe eBay-Kleinanzeigen da fast schon durchgespielt, würde ich sagen. Gut, kommt täglich was Neues rein, aber das ist dann schon so die Jagd und auch die Faszination, dem nachzugehen.
Marco, wenn du gerade sagst, Giovanna Elba und die weißen Schuhe, das waren ja, glaube ich, die Predator Mania, ne?
Genau. Und davor gab es auch schon ein, zwei Modelle, die waren auch schon weiß, die trug er auch schon. Noch zu Stuttgart-Zeit und dann natürlich in München war das gang und gäbe. Ich kann mich an keinen einzigen Schuh erinnern, den er trug, der schwarz war gefühlt. Also er war da schon sehr expressiv und ja, Giovanna Elba, bester Mann, was das angeht.
Das war ja so Anfang der 2000er, Ende der 90er. Dann kam, glaube ich, auch Nike mit dieser Total 90-Kampagne, wo plötzlich die Rückennummern vorne, also die Nummern vorne mit dem Kreis zu sehen waren. Sah der Fußball je besser aus als Anfang der 2000er?
Boah, gute Frage. Also ich glaube, Anfang 2000er war das halt dann alles sehr, sehr neu. Nicht nur aus dem Grund sehen wir jetzt alle Sportsbrands, Adidas, Nike jetzt auch, weil du sprichst es genau an, diese Total 90-Kampagne. Deshalb machen die ja die ganzen Remakes von damals, weil das natürlich ganz, ganz viel Emotionales mit sich bringt für eine gewisse Zielgruppe, die dann genau zu dieser Zeit quasi irgendwie Peak-Fußballfan war, wo wir geschaut haben, Ronaldinho, Zidane, wie sie alle hießen. So diese Ära ist ja genau das, was wir jetzt als ikonischen Fußball irgendwie definieren würden und mit sehr viel Nostalgie zurückblicken. Aber klar, das war so diese erste Phase, diese Ära, wo sich viel getraut wurde von den Brands, Adidas, Nike, aber auch flankierend mit diesen Werbespots. Also du sprichst dieses Nike, diese Trikots an und dann gibt es den passenden Werbespot Portugal gegen Brasilien. Ronaldinho, Prime Ronaldinho wird am Ende weggegräht vom Schiedsrichter. So das Ganze ist ja das Gefühl, was also Gänsehaut ein bisschen bei mir gerade, wenn ich dran zurückdenke. Und das ist auch das, was mich dann immer wieder antreibt, diese Erinnerungen und die Geschichten von früher durch Produkte, sei es Fußballschuhe, sei es Trikots, sei es mein Fußball, sich wieder in Erinnerung rufen zu können. Und was Style und Ästhetik, klar, das war so diese erste Ära, wo sich viel getraut wurde. Die Schuhe wurden immer bunter, die wurden innovativer, ganz viel Technologie war da drin, passend dann auch zu den Trikots dieser Total 90 Fußballschuh. Aber dann waren natürlich auch die großen Legenden da am Start, die das sehr gut nach außen tragen konnten.
Ja, wenn du es ja auch so die Namen ansprichst, ne? Ich meine, wenn du Zidane, Ronaldinho, wer auch immer, du hast ja einfach auch direkt immer so ein Trikot vor Augen, wenn du diese Namen hörst und auch Aktionen und Ereignisse, ne? Zidane, auch, weiß ich, der Kopfstoß bei der WM, weißt du ganz genau, das weiße Frankreich-Trikot gehabt oder auch bei seinem Volley im Champions-League-Finale das Real-Trikot. Du hast direkt ja, das ist ja irgendwie so Identität und Wiedererkennung, oder? Also Trikots stehen ja einfach für was. Ich meine, keine Ahnung, Argentinien Argentinien, hellblaue Streifen, Barca-Trikots, Ajax, sowas hast du ja alles irgendwie direkt vor Augen, oder?
Vor Augen und dann, wie du sagst, auch Fußballmomente, Ereignisse, ja. Turniere, was auch immer. Und das ist das Geile, wenn ich jetzt ein Trikot sehe, dann klar ist es interessant, da reinzublicken, was ist, keine Ahnung, was ist das Material und Herstellung und sonstiges, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, so woran können wir uns erinnern oder was macht das mit uns emotional. Und wenn ich jetzt das Frankreich 98 Trikot mit Zidane, als sie Weltmeister wurden, sehe, dann war ich da zwar selbst 7 Jahre alt, aber das war die erste Weltmeisterschaft, die ich so ansatzweise mitverfolgen konnte und auch so ein, zwei Erinnerungen habe. Ja. Und wenn ich mir das anschaue, dann kommt sowas hoch.
Ja.
Gut, das ist natürlich in der heutigen Zeit durch die ganzen Archive-Content, den ich auf Instagram und überall sehe, wird das nochmal extremer so. Ich kann ja die ganzen Spiele von damals jetzt mir nochmal anschauen und sehe Fotos und alles mögliche, aber so diese ersten persönlichen Erinnerungen, die schon, wie gesagt, pure Nostalgie sind, das ist das, was ausmacht.
So, in den letzten Jahren ist es ja wirklich alles so ein bisschen modischer geworden, das haben wir schon festgestellt, aber so Vereine haben halt auch verstanden, dass man so eine Saison mehr machen kann als 2 Trikots tragen, ne? Also es gibt Jubiläumstrikots, Karnevalstrikots, Wiesentrikots, was auch immer. Was hältst du davon?
Boah, schwierig. Ich bin wahrscheinlich mit einer der Ersten, der sich alles kaufen wollen würde, weil er auch alles irgendwo feiert und ist ja auch alles geil. Immer eine schöne Geschichte, wenn gleich jetzt ein Wiesentrikot, das Karnevaltrikot, glaube ich, irgendwie im 5., 6. Durchgang mittlerweile dann auf den Markt gebracht wird. So ist jetzt schon fast schon lame, aber so die ersten 2, 3 Male war schon nice. So cooles Add-on für die Brands, für den Fußball generell. Naja, und jetzt ist es einfach nur dieses, so fühlt sich's an, so einfach, so, weil ich wirklich 5 Trikots sind das teilweise. 5 Trikots, ja. Und das ist too much. Für den richtigen Fan, der ja auch gerne den Verein supporten möchte, der gerne den Fußball supporten möchte. Aber am Ende des Tages muss derjenige hochgerechnet 5 mal 100 Euro ausgeben und das ist letzten Endes Quatsch. So, da verliert man, glaube ich, auch Fans, da verliert man irgendwie einiges. Am Anfang war es nice, weil es ein cooles Tool war zum Storytelling für Vereine, für die Marken. Jetzt am Ende, glaube ich, sind wir da irgendwie ein bisschen durch. Glaube ich, kann man wieder ein bisschen reduzieren, wenngleich das immer ein kommerzielles Thema oder wirtschaftliches Thema sein wird. Bei Marken und bei den Vereinen, das ist uns ja auch allen klar, aber vielleicht mal irgendwie ein bisschen frischer und bin. Aber nochmal, ich bin ja eigentlich, am Anfang habe ich mir alles geholt. Darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber als Bayern-Fan direkt alles geholt. auch logischerweise heutzutage die Ausführung von Authentic, also enden bei Authentic, zahlst du, glaube ich, 140 Euro, Fragezeichen, weiß es nicht. Und die Anführungsstrichen Replika-Version, die sich aber auch immens unterscheidet zu dieser Top-Version, die dann nur in Anführungsstrichen 100 Euro kostet. So, da bin ich also, ich brauche diese 140 Euro Version, weil auch sitzt viel geiler und fühlt sich viel geiler an. Aber jetzt auch zur Euro ist man dann mal locker 280 Euro los, weil man die beiden Deutschland-Trikots haben möchte. Aber
sitzt sich halt auch mit dem Authentic-Trikot viel besser auf der Couch, ne?
Ja, auf der Couch oder auf der Straße, wenn man es dann trägt. Aber und genau, deshalb braucht's das. Wenn man dann mal leicht schwitzt irgendwie so, weil, aber nee, ist ja wirklich so. Das ist ja auch gewollt so. Und die 100-Euro-Variante ist auch gewollt nicht so geil. Vollkommen richtig, wie die 140-Euro-Variante. Aber die Preise und auch die Frequenz an Trikot-Launches heutzutage im Verein nimmt überhand.
Jetzt haben wir ein bisschen von Geld gesprochen. Ich weiß ja, dass das für dich ein emotionales Thema ist. Trikots, jetzt Hand aufs Herz. Welches würdest du niemals hergeben, was in deinem Besitz ist? Für kein Geld der Welt?
Kein Geld der Welt, boah. Gibt's nicht. Alles.
Dann sag mir einfach das, was dir, also dein Highlight in deinem Sammlerschrank.
Ja, mein Highlight. Gibt einige.
Aber du musst jetzt eins nennen.
Ja, es ist schon fast nicht fair. Da komme ich natürlich dann auch über die emotionale Schiene. Und was würde ich dann sagen? Ich habe das leider selbst nicht mehr und das ist jetzt auch irgendwie dann die sehr demokratische Antwort darauf. Ich habe das selbst nicht mehr, aber damals zu meiner Einschulung habe ich ein Bayern-Trikot bekommen und das war, gute Frage, wann das war, 97. Das ist schwarz und dann einen roten Balken, ja. Bayern-Trikot. Und das war damals auch mit Jovan Helber. Logischerweise damals in, was hat man da getragen, 176 oder S. Vielleicht habe ich damals auch schon XL getragen. So, aber auf jeden Fall hatte ich es dann nicht mehr, dass ich mir nachträglich gekauft, tatsächlich mit Jovan Helber. Das hat einen emotionalen Wert, das ist nice. Ja. Kann ich aber jederzeit verkaufen, weil das ist jetzt nicht so selten. Ja. Aber eben angesprochen so Dinge wie Frankreich 98, Zidane. Ist ein Mega-Ding, was auch sehr, sehr, also würde ich verkaufen für den richtigen Preis. Was ich habe, ist ein 98 Ronaldo Brasilien-Trikot. Wohlgemerkt wirklich von damals, weil natürlich gibt es heute A, ganz viele Remakes, B, es gibt ganz viele Fakes. Und es gibt das Zwischending, was das originale Trikot von damals ist, aber mit einem neuen Flock. Also nicht der Flock von 98, den man sich dann im Sportshop vielleicht kaufen konnte, sondern halt jetzt irgendwie nachproduziert von wo auch immer und das dann drauf gemacht, sieht eins zu eins identisch aus, sondern nee, wirklich von damals, damals 98 und über Umwege gab es dann mal den brasilianischen Ronaldo, der auch seine Unterschrift drauf gemacht hat. Entsprechend ist das schon auch, glaube ich, gar nicht so uncool und auch nicht so wenig wert. Kann man, würde ich verkaufen für den richtigen Preis, weil letztendlich nicht so viel Emotionales dranhängt, aber nochmal, ist gar nicht so, so erpicht drauf, da Geld zu machen.
Ja, warte mal ab, ich höre ein paar Leute zu, jetzt kommen ein paar Angebote rein.
Bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. DMs, leidet rein.
Gut, dann verlinken wir dein Profil noch hier in den Shownotes nach der Folge. Sehr gut, Marco. Das war schon. Vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Habe ich aber auch nicht anders erwartet von dir. Von daher vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, ist schon abgefahren, wie sich das denn so auch die letzten Jahre entwickelt hat. Ne? Ich meine, Marco sagt es ja auch, die letzten 4, 5 Jahre. Ich bin jetzt ja nicht aus der Zeit gefallen, aber für mich ist ja trotzdem so ein Fußballtrikot immer noch irgendwo Arbeitskleidung. So aus Sportler-Sicht gesehen, aber trotzdem laufe ich ja auch mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend und sehe das ja auch, dass das ja auch immer präsenter auf den Straßen im Alltag wird, das ja auch als Fashion Piece.
Sind ja auch, also es gibt ja diesen Vorwurf der Fast Fashion, dass es einfach zu viele Trikots gibt, dass viel wieder weggeworfen wird. Ich finde aber gerade so, wenn wir über Fußballtrikots irgendwie als Fashion Piece reden, dann sind das ja häufig irgendwie Retro-Trikots, ne? Also ich kenne diesen Store Classic Football Shirts, der hat jetzt während der EM auch noch so einen kleinen Pop-Up-Store hier in Berlin, wo einfach alte Trikots aufbereitet werden. Die werden dann irgendwie kombiniert mit einer coolen Lederjacke. Und plötzlich siehst du selbst in Berlin-Torstraße ganz geil damit aus. So. Ja. Von daher mag ich das schon. Ich glaube aber, um zu verstehen, wieso Fußballtrikots, Fußballklamotten gerade so in sind, müssen wir mit einem sprechen, der es wirklich verstanden hat. Und da haben wir gesprochen mit Hendrik Jürgens von Heiß Nobiety. Für alle, die es nicht kennen, war früher ein Fashion-Blog, ist heute ein Fashion-Magazin, kümmert sich um alles, was mit Mode zu tun hat. Die haben mittlerweile Stores, sind auf der ganzen Welt aktiv. Absolute Profis.
Ja, weiß ich doch. So wie wir also.
Achso,
ja. Achso, du sprichst ja für die anderen Leute
natürlich. Exakt. Jedenfalls, wir haben Hendrik da mal gefragt, wann das überhaupt angefangen hat mit Fußballfashion.
Also mein Gefühl sagt mir, dass es daran liegt, dass Fußballer einfach, in dem Fall nicht tragbarer, aber salonfähiger geworden sind. Also Fußballer selbst und für was sie stehen und für was sie sich interessieren. Und ich denke, ich viel mehr in Richtung dieser Lifestyle-Welt, die es dann eben auch so tragbar macht. Orientiert.
Aber sag mir jetzt nicht, dass es seit 3 Jahren so ist, weil da habe ich aufgehört. Sind seitdem ich aufgehört habe, Fußballer tragbarer?
Ja, nichts, was ich sage, beziehe ich auf mich persönlich. Sehr gut. Keine Sache. Ja, aber also gefühlt, so diese Bilder, die wir aus 2014 kennen, als wir Weltmeister geworden sind und Rihanna mit den Jungs gefeiert hat, so Miro Klose und Basti Schweinsteiger und wie sie alle heißen, wenn man sich heute Rihanna in dem jetzigen Nationalteam vorstellen würde, beim Feiern, wird es noch viel besser passen, als es damals der Fall war. Also nicht, dass es jetzt irgendwie so 2014 diesen Knackpunkt gab, aber gefühlt sind einfach Fußballer durch die Bank weg, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber cooler geworden, interessieren sich mehr für, zumindest offenkundig, mehr für Musik, mehr für Mode, sind mehr mit eben diesen Leuten connected, was dann auch wiederum dazu führt, dass eben diese Leute deren Trikots tragen. So kennen wir es ja eigentlich auch aus den amerikanischen Sportarten. Und das hat sich, denke ich, einfach irgendwo ganz natürlich über die letzten Jahre im Fußball manifestiert.
Ja, als konkretes Beispiel vielleicht mal so Adidas und Yohji Yamamoto, ich glaube Y3 ist es ja, haben ja für Real Madrid zum Beispiel so ein Ausweichtrikot designt. War das zu der Zeit schon normal oder galt das schon noch als spektakulär? Weil ich erinnere mich daran, weil Toni auch in dem Trikot gespielt hat und es sah schon sehr nice aus.
Es war auf jeden Fall nicht normal, ist es heute auch immer noch nicht, obwohl es da mittlerweile jetzt einige Beispiele gibt von Teams, die mit Modemarken kollaboriert haben. Also hast du ja erwähnt, Real Madrid und Y3, aber auch FC Barcelona, die mit der Amsterdamer Marke Pata Trikots als auch Off-Pitch-Sachen als auch Schuhe gemacht haben. In Deutschland gibt es das Beispiel von 6PM und Bayern München und so weiter und so fort. Also da gab es jetzt über die Jahre hinweg sehr viele Themen. Es fühlt sich aber immer noch nach wie vor besonders an. Ja, weil einfach Fußball so eine alteingesessene Geschichte ist und da noch ganz viele solche Sachen passieren können und die seltenst auch wirklich auf dem Platz stattfinden. Ich glaube, das ist das Interessanteste an der ganzen Geschichte und da war Y3 irgendwo ein Vorreiter. Da muss man auch von PSG und Jordan sprechen. Also es gibt oft diese Trikots, die sind dann aber ganz oft, weiß nicht, nur Warm-up-Sachen oder eben nur erhältlich in irgendwelchen Läden, aber finden tatsächlich nicht auf dem Platz statt. Und dieses auf dem Platz stattfinden, denke ich, ist so das Besondere, was dann auch Y3 so ganz besonders gemacht hat, weil es wirklich offiziell dadurch Real Madrid wurde.
Ja, jetzt machen wir hier so eine Reihe über Fußballtradition, Fußballromantik und was vielen vielleicht sofort einfällt, ich meine jetzt schwer, müsste man vielleicht mal auch für diejenigen, die es jetzt gerade hören, auch mal googeln, sind so die spektakulären Designs vom FC Venedig. Da stellt sich ja so die Frage, ist das dann noch Fußball oder ist das schon einfach nur Mode?
Ja, es ist ein schmaler Grat. Und im Fall von FC Venedig, also FC Venezia, ist es, finde ich, beides, weil es kommt immer darauf an, wer da wirklich die Zügel in der Hand hält. Mhm. Und im Fall von FC Venezia war das der Mirko Borsche, der einfach auch ein großer Fußballfan ist. Also der hat Respekt vor dem Kern von Fußball, also vor den Fans und was für die wichtig ist, dass es nicht zu marketingmäßig wird. Und nur weil er dann schöne Trikots designt, heißt es ja nicht, dass es nichts mit diesem Kern zu tun hat. Es geht immer darum, haben die Designs noch einen Bezug zur Marke dieser verschiedenen Teams oder setzen sich vielleicht sogar irgendwo auf eine Marketingart und Weise über diese Teams und über deren Fanbases hinweg. Ich finde, da ist immer Juventus Turin als mehr oder weniger schlechtes Beispiel zu nennen, weil die einfach durch Logo-Redesign, durch irgendwelche funky Trikots, die halt wirklich gar nichts mehr mit der Fanbase zu tun hatten, die überhaupt nicht mehr angesprochen haben. Aber so ein Mirko beispielsweise, der das für Venezia macht, der das für 1860 macht, der das auch für Bayern München macht, der macht immer deren Wiesentrikot, der ist einfach ein Fußballer und ich finde, das zeigt sich dann auch immer darin, wie diese Dinge angenommen werden. Das checken die Fußballfans dann schon gefühlt eben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, wer das macht und ob der deren Sprache spricht.
Was hältst du von der Theorie, dass das Trikot auch nur dann gut aussieht, wenn es erfolgreich ist?
muss man drüber nachdenken.
Weil das habe ich manchmal so, weißt du, wenn jetzt auch so war ja im Sommer das lila-pinke Trikot der Nationalmannschaft und so weiter, ist ja alles immer eine Diskussion, aber ich habe das Gefühl, sobald du damit erfolgreich bist, finden die Leute das auf einmal wieder schön. Und egal, ob sie es jetzt vorher nicht oder gut fanden oder vielleicht noch gar keine Meinung zu hatten, aber wenn es erfolgreich ist.
Es hilft auf jeden Fall. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Beispiele, die das dann so ein bisschen zumindest in Frage stellen. Also so Leute wie Travis Scott, die dann auf einmal im Borussia Mönchengladbach-Trikot gesichtet wurden. Ich glaube auch, das ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, welches Jahr genau das war. Ich glaube so 06, 07 oder sowas. Also jetzt auch nicht unbedingt Gladbachs erfolgreichste Zeit. Oder ein Busta Rhymes, der Hannover 96 trägt.
Auch Giannis Antetokounmpo hat, wie habe ich den Namen eigentlich ausgesprochen?
Stark, richtig gut, auf jeden Fall.
Vor zwei Jahren war das, glaube ich, hat er ein Union-Trikot in den Urlaub angehabt. Da dachte ich, ja, wie kommt das jetzt so? Das ist halt irgendwie auch schon
das
wieder geil.
Das hattest du ihm doch zugeschickt.
Nein, natürlich nicht.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, genau. Also es hilft, wenn das Team oder wenn das Trikot dann auch entsprechend Erfolge gefeiert hat. Gleichzeitig können sich die Geschichten auch abseits vom Erfolg schreiben.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welchen Einfluss Mode sozusagen auf den Fußballplatz hat, aber es funktioniert ja auch andersrum. Fußball hat einen Einfluss auf Mode. Louis Vuitton hat mit Pharrell Williams zusammen Schuhe rausgebracht, die aussehen wie so Kunstrasenpotten. Und es gibt auch kleinere Modemarken wie Lack of Guidance, die sich so am Fußball bedienen. Und unsere Frage wäre, warum machen die das überhaupt?
Ja, also die großen Marken machen das mit Sicherheit aufgrund der immer größer werdenden Popularität von Fußball. Die kleineren Marken, wie jetzt Lack of Guidance, die entstehen einfach aus der Tatsache heraus, dass Fußball eine universelle Sprache ist. Also der Gründer und der Designer von Lack of Guidance beispielsweise ist einfach ein Fußballer. Ja, aber er ist auch einer, der gerne Graphics designt, der ist auch modeaffin und der hat dann seine Liebe zum Fußball angefangen durch seine eigene Marke ausgedrückt zu bekommen. Und so begründet sich wahrscheinlich beides, also sowohl, dass große Marken Fußballartikel rausbringen, als auch, dass kleine Marken als Fußball-Lifestyle-Marken daherkommen, darin, dass Fußball gefühlt 90% der Bevölkerung bewegen und begeistern. Und das eigentlich eine zwangsläufige Entwicklung war, dass das auch alles irgendwo in Anführungsstrichen schöner wird, als dass es vielleicht in den 90ern der Fall war.
Ich war die Tage mal im Online-Shop von Lack of Guidance und da ist mir aufgefallen, so ein T-Shirt von denen, wo das Foto von Rudi Völler und Ruud Gullit von der WM 1990, wo er angespuckt wird, zu das sehen ist. Haben. Ja, ich bestell's dir. Sehr gut. Kein Problem. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie wichtig ist quasi dieser historische Anklang bei Modemarken? Also ich glaube, dieses T-Shirt würde weniger gut funktionieren mit einem Foto der letzten Europameisterschaft.
Da hat auch keiner gespuckt.
Es kommt immer so ein bisschen auf die Marken an und für was die stehen. Jetzt Lack of Guidance beispielsweise steht für Historie, für Know-how, für Authentizität. Die gehen immer sehr tief rein in ihre Geschichten. Deswegen macht für die auch so eine Geschichte aus Vergangenheit. Die sind auch immer extrem von Johann Cruyff inspiriert. Macht für die voll und ganz Sinn. Jetzt Louis Vuitton beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben. Die bleiben natürlich sehr oberflächlich. Für die geht es um eine gewisse Ästhetik. Also es gibt dafür, wie im Fußball auch eigentlich, für jeden etwas. Ich persönlich finde natürlich so eine Marke wie Lack of Guidance super, weil sie endlich diese Brücke schlägt zwischen dem Fußball, den ich schon, seitdem ich 3, 4 bin und ins Stadion gegangen bin, mit meinem Vater liebe, als auch das, was ich im Fußball leider nie gefunden habe, nämlich eine, nochmal, leider finde ich immer kein besseres Wort, aber irgendwo eine coole Gemeinschaft, die sich irgendwo auch dafür interessiert, wie sie denn aussehen, wenn sie zum Fußball gehen, was für Geschichten sie erzählen, mit was für Leuten sie rumhängen, was so exemplarisch eigentlich für so eine Industrie wie die Mode steht. Und solche Marken schaffen es dann, eben diese Brücke zu schlagen, weswegen sie auch so große dann, obwohl sie kleine Marken sind, Fanbases generieren können. Einfach weil es sehr viele Leute wie mich, glaube ich, gibt, die den Fußball über alles lieben, aber die sich natürlich auch seit ihrer Kindheit irgendwo, wenn es um Ästhetik geht, weiterentwickelt haben.
Ja, total. Weiterentwickeln tun sich dann ja auch Vereine, die dafür wahrscheinlich nicht so dann bekannt sind. Wir hatten das Beispiel ja mit FC Venezia, dass jetzt selbst auch der FC Augsburg so Trikots präsentiert. Funktioniert das auch oder merken die Leute relativ schnell, dass es das vielleicht dann auch gar nicht so authentisch ist, weil es dann auch nicht zu demjenigen Verein passt? Oder die Frage ist ja auch, muss das dann immer so edel sein oder gibt es da vielleicht dann auch schon so ein paar Gegentrends, die jetzt am Kommen sind?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, darauf hast du auch so ein bisschen abgezielt. Es darf nicht stupide einem Muster folgen. Also ich bin beispielsweise Freiburger, deswegen Freiburg-Fan. Das Beispiel von Augsburg kenne ich jetzt gar nicht, aber es gibt einige Vereine, die das jetzt nicht so super slick und international vermarktet versuchen sollten, einfach weil es gar nicht zu diesen Vereinen passen würde. Aber die können dann wiederum andere Dinge machen. Die können Dinge machen, die für eben diese Vereine für sich und ihre Fanbases und für ihre Standorte authentisch sind, die dann auch wiederum internationale Gruppen erschließen können. Aber ich würde jetzt beispielsweise, weißt du, die Hände vor meinem Gesicht zusammenschlagen, wenn SC Freiburg versuchen würde, mit Drake zu kollaborieren. Man muss einfach wissen, wer man ist, wie es halt oft so ist im Leben und dann sich selbst treu bleiben. Dann funktioniert das in der Regel auch. Und wenn man das aus den Augen lässt, dann hat man schnell und finde ich auch verständlicherweise den Argwohn der Fans auf sich zukommen.
Ja, total. Du bist Experte für Mode und du bist Experte für Fußball. Gibt es eine Kollaboration, auf die du immer noch wartest, die unbedingt kommen muss?
Ich wünschte, ich wäre Experte für Fußball.
Oder wer würde denn aus deiner Sicht, was würde denn zum SC Freiburg passen? Oder wer?
Boah. Wer? Ja. Die Kollaboration, die muss erst noch gebacken werden. Ich würde mich ja schon freuen, wenn wir mal schöne Trikots designen würden. Ja, die Grüße nach Hause. Ja.
Leiten wir weiter.
Es muss nicht immer auch eine Kollaboration sein. Natürlich hilft es, natürlich befeuert es nochmal so ein bisschen, weil dann eben nicht nur der SC Freiburg aus sich heraus vermarktet, aber es geht auch um Basics, weil wie gesagt, FC Venezia, ich glaube, die wenigsten wissen, dass es dann Mirko Borsche gemacht hat, die wenigsten wissen, dass er das Wiesentrikot macht, die wenigsten wissen, dass er das 1860 München Trikot jetzt gemacht hat, obwohl es seine eigene Marke ist, die jetzt gelauncht hat. Aber es sind einfach schöne Trikots und für viele Vereine geht es, glaube ich, auch in allererster Linie einfach mal darum, dass sie da Leute bei sich reinholen oder dass sie mit Leuten sprechen, die wissen, was gut aussieht. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung davon, dass etwas, was gut aussieht, nicht automatisch auch irgendwo die Fans auf den Stehplätzen verprellt, weil auch die haben ja Geschmack. Nur ganz oft wird halt einfach leider gar nicht erst versucht, diese beiden Welten zusammenzuführen.
Also, wir halten mal fest. Vielleicht können ja ein paar Hörer und Hörerinnen hier ein paar Ideen schicken, mit wem der SC Freiburg kollaborieren könnte, wer da gut passen würde. Das leiten wir dann an dich weiter, Henrik. Und du kannst es dann ja dann an deinen Herzensclub weiterleiten. Wir bedanken uns auf jeden Fall für deine Zeit. Das war sehr aufschlussreich.
Sehr gerne. War mir eine Freude.
Ja, jetzt haben wir mit sehr vielen interessanten Leuten gesprochen. Aber ganz am Ende können wir, glaube ich, sagen, Erfolg macht sexy.
Auf jeden Fall.
Also je erfolgreicher man in einem bestimmten Trikot war, umso schöner war es dann, vor allen Dingen im Nachhinein. ein Trikot, und da ist egal, ob du ein Kind bist oder ob du erwachsen bist, hat eine Bedeutung, eine Identität, hat Wiedererkennung, und man verbindet es einfach mit emotionalen Geschichten, Ereignissen, und ich glaube, das wird auch, oder ich bin mir sicher, das geht auch bis ins hohe Alter bei mir so. Und das ist schön, dass heute nochmal so, wenn man hier sitzt, drüber redet, drüber nachdenkt, dass einem das bewusst wird, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Und deswegen fand ich das für mich, für meinen Teil schon mal sehr schön wieder, über dieses Thema Trikots zu sprechen. Hab gemerkt, ich habe auch noch ganz gute Erinnerungen in unserem Quiz, ne? Möchte ich auch nochmal erwähnen. Und ich denke, dass viele Leute, die das dann auch hören, da irgendwo eine Beziehung zu haben, eine Verbindung zu haben, das würde mich freuen, wenn wir da auch einiges geweckt haben, und würde sagen, damit schließen wir diese ganze Geschichte und sind natürlich nächste Woche wieder am Start mit einem anderen schönen Thema und vielleicht auch mit schönen Menschen und vielleicht auch mit dir, Tobi. Nee, ganz sicher mit dir natürlich.
Ich freue mich.
Bis nächste Woche.
Einfach mal. Warte mal, Felix. Eine Frage habe ich noch. Ich habe dich vorhin schon gefragt, für welches Trikot du 50 Euro hinlegen würdest. Mhm. Weißt du es jetzt mittlerweile?
Pass auf. Ich sagte, ich würde sogar 100 hinlegen. Und das ist auch wirklich so ein Moment, den ich während wir drüber gesprochen hatten. Du hast ein paar Szenen eingespielt. Sie war nicht dabei, aber ich weiß noch, wie Ruud van Nistelrooy einen Doppelpack macht gegen Arsenal. In einem ganz wichtigen Spiel auswärts, wo Arsenal auch besser war als Man United. Aber Van Nistelrooy dann den Doppelpack mit so einer krassen Dynamik. Der war einfach so ein geiler Stürmer. Und das war, glaube ich, das blaue Auswärtstrikot von Manchester United. Und das würde ich mir mit Ruud van Nistelrooy mit der Nummer 10, das würde ich mir gönnen.
Banger.
Ha. So, jetzt aber.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.